Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich Anna Ott begrüßen. Anna ist VP People von HV Capital und hat in dieser Rolle nicht nur die charmante Aufgabe, ganz viele Teams bei der Entwicklung von HR zu begleiten, sondern damit natürlich auch eine extrem spannende Position, um die aktuellen Trends und Entwicklungen, aber auch so ein bisschen die Zukunft der Arbeit mit zu erleben und zu erforschen. Sie schaut auf das Thema HR wie ein Uhrwerk, das mit den Zahnrädern ja sozusagen so ein bisschen ineinander greifen muss, sodass Talent Acquisition, Performance Management, Leadership und Culture so richtig gut zusammenspielen. Wir schauen uns an, was Kultur eigentlich ausmacht und wie man Kultur in einem Unternehmen mit Hilfe guter Geschichten eigentlich besprechbar und erlebbar machen kann. Wir diskutieren, was Abhängigkeit mit guter Führung zu tun hat und wie man Leistung überhaupt beurteilen kann. Wir diskutieren ein bisschen, was die Unterschiede zwischen Leadership und Management sind, aber vor allem auch, wo die Überschneidungen sind und was es braucht, damit es am Ende auch erfolgreich wird. Diese und, wie ich finde, sehr viele weitere spannende Aspekte in der Episode mit Anna Ott. Jetzt also direkt rein und viel Spaß. Anna, ganz herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dich endlich mal wiederzusehen und dann auch noch im Rahmen des Podcasts. Von daher habe ich schon viele, viele spannende Fragen auf meiner Liste. Aber zum Einstieg vielleicht mal die Frage, wenn man deine Bio liest, steht da, du bist auf dem Land aufgewachsen und dann in die große VC-Welt eingestiegen. Das ist ja ein ganz schön großer Schritt vom Aufwachsen auf dem Land mitten rein in die VC-Szene. Nimm uns doch mal so ganz kleines bisschen mit auf die Reise. Wo hat's dich da überall vorbeigespült und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
Finde ich eine super Einstiegsfrage und es hört sich so ein bisschen an, als hätte ich mit 18 mal irgendwo auf einem Bauernhof einen Koffer gepackt und wäre nach Berlin gezogen. So romantisch war es leider nicht. Ich bin aber tatsächlich mit 18 sehr stolz mit dem Auto, das ich zum Abi geschenkt bekommen hatte, von einem ostwestfälischen Bauernhof weggefahren, eben weil es halt so klein und auch kleingeistig war, glaube ich, die Region. Nicht Ostwestfalen per se, aber einfach der Ort war einfach sehr klein. Und ich war neugierig und unentschlossen und ahnungslos, wie viele Menschen. Bin gar nicht so weit gekommen. Das heißt, die erste Station, wo ich angekommen bin, war Gütersloh. Das kennt wahrscheinlich nicht mehr so, kennen nicht so viele Leute. Aber wenn man sich das so vorstellen will, da gibt es zwei Großunternehmen, nach denen jeweils eine Straße benannt ist, die sich auch kreuzen. Das ist Karl Bertelsmann und Karl Miede. Und dort im Jahr 2000, jetzt habe ich mein Alter verraten, dort wurde ein Startup gegründet. Das heißt, ich war eigentlich erst kurz bei Bertelsmann, aber das können wir mal skippen. Und das war damals tatsächlich in so einem Containerpark auf dem Gelände einer der Gesellschaften, die Bertelsmann damals hatte. Die haben damals CDs hergestellt. Also das hieß Sonopress. Die haben tatsächlich CDs gepresst. Aber da hatten sie relativ viel Platz auf dem Parkplatz, haben Container hingestellt. Ein Suchmaschinenunternehmen oder ein Suchportal damals noch. Das hieß alles noch New Economy. Diese ganzen Begriffe klingen jetzt unglaublich alt. Damals war es the hottest shit überhaupt. Wir waren jung, wild, hatten wahnsinnig viel Geld und haben ein Unternehmen gebaut, das irgendwas mit dem Internet zu tun hatte und keiner wusste genauso, was es ist. Meine Eltern hatten wahnsinnig viel Angst um mich und meine berufliche Zukunft. Ich fand es unglaublich toll, weil alle Menschen ungefähr so alt waren wie ich, alle genauso wenig Ahnung hatten wie ich und alle waren wahnsinnig motiviert und abends wurde immer Bier getrunken im Container. Es war großartig und das habe ich ein Jahr lang gemacht und zwar genau diese Welle von New Economy und Multimedia, bis es dann halt geploppt ist und nicht mehr so spannend war. Dann hatte ich gedacht, vielleicht ist es schlau, jetzt mal zu studieren, damit das irgendwann auch mal ein bisschen was Fundierteres ist. Dann habe ich die Krise über studiert, dual, hatte danach nicht viel mehr Ahnung, hatte aber viele Personalabteilungen von innen gesehen und irgendwie gedacht, so Personal ist doch schon so das, was ich wahrscheinlich am besten kann. Ich mag Menschen, das klingt jetzt richtig bekloppt, inzwischen denke ich da sehr viel anders drüber, aber vor 22 Jahren war ich sehr viel naiver und dachte, ich mache was mit Menschen, das ist doch irgendwie super. Hatte auch eine relativ naive und inzwischen auch überholte Vorstellung von, was Personal ist, weil ich aber halt auch eben bei Konzernen war und Mittelständlern und das war auch alles ein bisschen verkrustet. Bin dann über eine Zwischenstation in der Personalberatung in Hamburg dann vor 14 Jahren nach Berlin gekommen. Und ich glaube, dass tatsächlich so das große Kapitel bei mir dann so richtig beginnt, ehrlicherweise. Ich habe dann angefangen, für einen Company Builder zu arbeiten, der unter anderem eine Personalberatung mit ausgegründet hat, die helfen sollte, quasi die richtigen Menschen an die richtigen Stellen zu setzen, damit diese Unternehmen auch existieren und auch wachsen. Das heißt, wir haben Co-Founder gesucht, wir haben Praktikanten gesucht und alles dazwischen. Für Companies, die dann später auch sehr groß und sehr erfolgreich geworden sind. Damals alles nicht so richtig ahnbar. Aber wahnsinnig spannend. Und dadurch bin ich dann aber nach 8 Jahren Headhunting und Menschenhandel, wie ich es immer mal genannt habe, war ich dann dem so ein bisschen müde. Dachte mir, es ist immer irgendwie dasselbe. Du verkaufst Menschen an Organisationen und du musst immer diese Menschen so verkaufen und anpreisen. Und dabei weißt du eigentlich gar nicht so viel über die. Das fühlt sich auch nicht mehr so richtig an. Und habe dann für einen Corporate VC gearbeitet, zu der Zeit, als Corporate VCs noch richtig cool und neu waren. Damals hatte die Telekom einen der ersten mitgemacht. Dann war ich da. Hubraum hießen die oder heißen sie auch immer noch. Und habe angefangen, deren Portfolio, was die hatten als Investoren, zu betreuen in so HR-Themen. Das heißt, da saßen mir dann sehr junge Gründerteams gegenüber, die gerade ein bisschen Geld bekommen haben und sich überlegt haben, wie baue ich denn jetzt so diese ganzen Organisations- und HR-Themen auf? Und das war dann mein Steckenpferd für die nächsten Jahre. Dann habe ich mal kurz ein bisschen wieder gefreelanced, mich sehr viel mit dem Thema HR-Tech beschäftigt, weil ich das super spannend fand für mich. Und dann bin ich vor 4 Jahren zu einem generalistischen VC gekommen, bei dem ich heute auch noch bin. Das heißt, die Rolle ist eigentlich immer noch dieselbe. Ich habe ein Portfolio, das ich beraten darf in HR-Themen. Das ist ein bisschen größere Klammer, kann ich nachher auch noch mal mehr erzählen, was das bedeutet. Aber so bin ich jetzt hier gekommen. Das habe ich ganz viel erzählt.
Das klingt nach einer sehr spannenden Reise von dem romantischen oder weniger romantischen Landsitz in die große Stadt. Sag mal, ich mache was mit Menschen. Das ist ja so spannend. Das kriegt man ja öfter irgendwie gerade bei, wenn man so frisch in den Job geht und sagt, ich will was mit Menschen machen. Und wenn man dann viel mit Menschen gemacht hat, dann ist das ja durchaus oftmals so, um Gottes Willen, geh mir bloß weg damit. Was ist, weil du es schon angeteasert hast, die andere Sichtweise, die du heute drauf hast, nach ein paar Jahren in the game sozusagen und trotzdem ja in einer Rolle, die durchaus ja eine Liebe zum Mensch haben muss. Wie schaust du anders drauf? Was hat sich geändert?
Ich glaube, es hat sich die Perspektive verändert. Das ist vielleicht das Erste, was ich sagen würde. Ich saß vorher in den Personalabteilungen. Ich war ja nie sehr lange In-House-HR. Ich bin auch der schlechteste CHRO überhaupt. Ich wäre auch eine ganz schlechte Führungskraft. Das wissen auch alle Leute, die mal jemals unter mir arbeiten mussten. Aber in den kurzen Stationen, ich dort hatte, würde ich sagen, wenn du in einer Personalabteilung heute sitzt, dann ist das mehr so wie so ein Service-Gedanke, den du oft findest. Ne? Von, wir wollen den richtigen Menschen tolle Jobs geben, die sich dann ganz toll entwickeln bei uns und wir wollen viel geben und den Leuten helfen. Und das sind so die Worte, die dann so dann mitkommen. Ne? Und das ist dann so, und wir freuen uns, wenn die sich dann vielleicht sogar dankbar zeigen darüber, dass wir das ihnen ermöglichen und so Sachen. Und ich glaube, das ist eine gute Haltung, aber ich glaube, ich schaue inzwischen mehr aus einer anderen Perspektive drauf und das ist die von den Gründerinnen und Gründern einer Unternehmung, die halt sagen, ich habe hier hinten einen Erfolgsdruck, ich habe einen Umsatzdruck, ich habe einen Wachstumsdruck. Ich brauche eine Organisation, in denen Rollen gut miteinander funktionieren und in diesen Rollen müssen entsprechend Menschen sitzen, aber die Rollen und das Zusammenfassen dieses Zahnrades ist erstmal wichtiger als, dass jetzt alle super happy sind. Das ist hoffentlich etwas, was wir auch ermöglichen, aber das ist nicht der primäre Grund, warum wir das machen. Mhm. Ich gucke auch inzwischen drauf mit einer Perspektive von Investoren, die eine größere Distanz haben müssen zu den einzelnen Personen, die da drin beschäftigt sind. Das Portfolio von HV beschäftigt wahrscheinlich gerade, also alle Unternehmen kumuliert, wahrscheinlich sowas wie 7.000 bis 10.000 Menschen. Das sind Arbeitsplätze, die da drunter hängen. Ich will nicht sagen, dass wir eine abstrakte Distanz haben. Uns ist da schon sehr bewusst, welche Verantwortung dort auch bei uns liegt. Gleichwohl gucken wir nochmal auf einer anderen existenzsichernden Ebene drauf, nämlich eben von erreichen die Meilensteine, um weiter Geld zu bekommen, um dieses Unternehmen am Laufen zu halten. Mhm. Das vielleicht auch dem Zeitgeist des Marktes geschuldet ist. Und deswegen, wenn ich das alles zusammennehme, würde ich sagen, der Mensch ist total zentral und gleichzeitig ist er aber auch nicht das einzige Element. Da müssen viele andere Sachen auch zusammenkommen, die wir im Blick haben sollten, die wichtig sind. Und ich glaube, das sehe ich inzwischen mehr. Ich bin ein bisschen rausgezoomt quasi aus dieser Mikroperspektive.
Ich würde da ganz gerne mal anknüpfen, weil zum einen hast du das Thema Wachstumsdruck angesprochen. Das finde ich irgendwie eine extrem spannende Perspektive, gerade auch so aus dieser, was macht das mit den Menschen und der Rolle? Und aus der anderen aus der anderen Perspektive geht es ja darum, dass HR nicht nur eine Service-Position ist, wo es eben nicht um, am Ende müssen sich alle wohlfühlen, sondern der Sinn von so einem Unternehmen ganz generell nicht zwingend auch VC-finanziert ist ja, dass eine Gruppe von Menschen irgendwie geteilt was erreichen will und nicht, dass alle eine saugute Zeit haben, ohne dass da irgendwie was bei rumkommt. Würdest du sagen, dass sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen gedreht hat und wenn ja, in welche Richtung?
Das sind jetzt zwei Fragen, denn ich fange mal mit der letzten an, weil ich glaube, dass man schon sagen kann, dass wir, wenn man sich mal so überlegt, wie sich Startups angefühlt haben, wenn wir da so reingelaufen sind die letzten 15 Jahre, ne, dann gab es, glaube ich, eine Phase, wenn man das jetzt mal ganz archetypisch sehen würde, wo es mehr darum ging, da gibt es oben zwei, drei Menschen, die sind so die Super-Decider, die machen Ansagen und darunter sitzen ganz viele so Lemminge und die knechten einfach sozusagen auf einen Erfolg hin und sind austauschbare, relativ generelle Profile von Menschen. Wir denken da so an die Legenden rund um Rocket Internet vielleicht, ne, wo man das Gefühl hätte, da sind einfach so Lemminge, die einfach das machen, was oben irgendein Ex-Consultant sagt. Jetzt mal ganz böse gesprochen, es gab auch viele gute Seiten davon, wir wollen das jetzt mal nicht so schwarz zeichnen, weil da sind auch viele spannende Sachen bei rausgekommen, aber das war so das, was man so da als Bild vielleicht hatte und auch tatsächlich zumindest hier auch in Berlin oft erlebt hat. Kleine Büros mit vielen Menschen, die einfach so stumpf machen, was irgendwer ihnen sagt. Ich finde, dann gab es eine Phase und vielleicht sieht man da so die Linie vor der Pandemie, wo es viel mehr darum ging, dass die Leute doch auch mehr eine Identität mit ihrer Arbeit verbinden möchten und auch viel mehr darum, es geht, Arbeitsplätze zu schaffen, die um Employer Branding und Kultur und Werte und so Sachen geschaffen sind. Und man wollte vielleicht mehr so ein bisschen identitätsstiftend wirken. Ich glaube, die Pandemie hat das Ganze nochmal durchgerüttelt und ich weiß auch noch nicht genau, was wir jetzt vorfinden, aber ich habe das Gefühl, dass es schon ein bisschen so eine gesunde Ernüchterung gab von weder das eine noch das andere. Wir treffen uns jetzt bestenfalls in der Mitte, wo es darum geht, ja, wir haben hier eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, Dinge zu erreichen. Deswegen müssen wir alle in irgendeiner Form funktionieren, produktiv sein, effizient arbeiten und was auch immer. Also die Zahnräder müssen gut zusammenfinden. Wir haben eine Arbeitsteilung, die bestenfalls sinnvoll ist. Gleichwohl respektieren und akzeptieren wir oder sehen wir auch, dass Menschen Bedürfnisse haben, die rund um dieses Thema Arbeit auch stattfinden. Also Arbeitgeber eine Verantwortung tragen wollen über Mental Health, Physical Health, was auch immer, ne? Dass wir sagen, wir sehen den Menschen als Ganzes, weil wir verstanden haben, und das ist vielleicht die neue Erkenntnis durch die Pandemie, wenn Menschen in ihrem Leben grundsätzlich sehr happy sind, sehr zufrieden sind, ausgeglichen sind, ihre anderen Bedürfnisse gut befriedigt sind, dann sind sie auch viel gewillter, viel motivierter und viel mehr in der Lage, das zu leisten, was wir von ihnen möchten. Das heißt nicht, dass es allein die Verantwortung ist des Arbeitgebers, das zu tun, sondern ich glaube auch, dass man einfach das wahrnimmt und man versucht in gewissem Maße Dinge zu tun. Ich glaube nicht daran zum Beispiel, dass es in jeder Organisation alle Benefits geben muss, die die Welt sich ausdenken kann. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich viel mehr zielgerichtet sein muss über das, was hilft in der Organisation. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Menschen individuelle Bedürfnisse haben und dass man die einfach nicht mehr unter den Tisch kehrt. Muss man sie alle befriedigen? Nein. Kann man darüber zumindest normalisiert sprechen und das ist ein bisschen destigmatisieren. Manche Themen, die es da vielleicht auch gibt, wie zum Beispiel mentale Themen, dann finde ich das total okay, dass man darüber inzwischen in Dialog gehen kann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Also das heißt, du sagst schon, dass die Sichtweise ein bisschen ganzheitlicher ist, ohne dass man alle Verantwortung gleich mit auf die Seite des Arbeitgebenden und der HR-Abteilung zieht, sondern zu sagen, ja, okay, ich will das alles sehen und wissen und wir können über alles diskutieren, aber es ist nicht automatisch die in die Rolle des Unternehmens übergegangen, all diese Themen auch mit zu bedienen oder zu lösen.
Ja, und ich würde denken, dass das Normalisieren von Themen, die vielleicht früher nicht an den Arbeitsplatz gehörten, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Thema mentale Gesundheit, wir können es vielleicht auch einfach mal ansprechen, vielleicht sowas wie Burnout. Das ist ja so ein Thema, was medial auch viel diskutiert wird bei Gründerinnen und Gründern, Startup-Mitarbeitern als auch was. Nehmen wir einfach mal das als ein Beispiel. Früher hätte man, glaube ich, nie am Arbeitsort darüber gesprochen, dass man vielleicht Angst hat, dass man selber in einen Burnout geht oder so Sachen. Ich weiß noch, als ich einen Burnout hatte mit 27, das ist jetzt schon eine Weile her, da hatte ich total viel Hemmnisse, das meinem Chef zu erzählen. Der war aber super eigentlich und hat das dann auch gut verstanden, aber wir waren beide nicht besonders sprechfähig auf dem Thema. Es war auch relativ unnormal, das in einem Arbeitskontext zu besprechen, aber es musste halt adressiert werden. Ich glaube, heute haben wir da einen gesellschaftlichen Wandel, dass solche Themen nicht mehr stigmatisiert sind, dass es voll okay ist, einem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, wenn in seinem Privatleben irgendwas ist. Man muss nicht alles erzählen, um Gottes Willen, aber ich glaube, man könnte es bestenfalls an guten Arbeitsorten doch schon sagen, würde wahrscheinlich bestenfalls auf Verständnis stoßen und dann würde man vielleicht schauen, wie man helfen kann. Ich glaube, das ist das Idealszenario, das ich viel mehr realistisch sehe. Und das andere, was aber vorher passiert ist, war so eine Welle von, wir schmeißen mal überall Benefits drauf in der Hoffnung, dass wir damit irgendwie allen helfen. So. Weißt du, alle kriegen Yoga und alle kriegen hier noch was und da noch was und so. Aber es befriedigt ja nicht notwendigerweise Bedürfnisse. Es suggeriert eher, dass jetzt alle irgendwas haben müssten. Oder so. Ne?
Naja,
alle
müssen jetzt macht Mental neuen Health Druck, machen. Dass du das so. Alles jetzt auch noch machen musst. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das. Also will ja trotzdem auch seinen Weg im Kalender finden. Und wenn du sagst, hey, du musst jetzt noch das machen, damit du eigentlich mental okay bist, dann hast du auch wieder neuen Druck produziert auf irgendeiner anderen Ebene.
Ja, und ich bin totaler Freund von diesem Thema. Wie kann man mehr Empathie im Alltag auch den Leuten an die Hand geben als Tool? Ne? Also wie kann man mehr emotionale Intelligenz haben? Wie kann man mehr emotional sprachfähig sein? Wie können wir mehr offen, ohne Angst vor irgendwelchen Widrigkeiten über Emotionen sprechen? Weil sie sind ja auch Teil des Arbeitens.
Und auf jeden Fall.
Ich glaube, die werden oft nicht adressiert, weil man immer denkt, wir funktionieren doch. Das ist immer sehr transaktional, die Gespräche. So. Da ist HR übrigens sehr hilfreich, dass wir da vielleicht mehr diese Perspektive auch einbringen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist emotionale Intelligenz wichtig und man kann das auch erlernen. Gleichwohl, das ist ein Zitat, das ich mal aus einem Podcast mit Reese Witherspoon, man mag es kaum glauben, gezitiert habe, aber Work is not therapy, finde ich auch einen total guten Satz.
Ja.
Ne? Also wir müssen jetzt nicht, also be your best self or your full self at work, ja, aber du musst jetzt auch nicht alle deine Kindheitstraumata mit jedem Kollegen teilen oder immer überlegen, welchen Trigger hast du denn jetzt? Oder warum bist du denn jetzt so? Weißt du, ich glaube, es gibt so Grenzen, wo man sagt, das hattest du so schön auch in dem Podcast mit dem Kai Mathisen, wir wollen auch einfach manchmal nur unsere Rolle erfüllen und das ist auch gut so.
Ja, und es ist auch, selbst die Antherapierten oder Durchtherapierten müssen nicht alle anderen Kolleginnen und Kollegen dann auch da in diesen Weg rein zerren, zwängen, drängen, was auch immer. Also jeder hat seinen Pfad und das muss man auch akzeptieren. Das ist nämlich in Teilen nämlich schon auch wahr, dass es so überschwingt. Und da würde mich deine Sicht interessieren, nimmst du eine Übersensibilität für bestimmte Themen an der Stelle wahr?
Ja, aber ich glaube, das ist eher, weil ich in dieser Echo-Chamber lebe von viel Arbeit rund um das Thema Diversity, das ich natürlich versuche zu leisten, da wo ich kann. Und ich immer wieder auch so in einem privaten Umfeld mich dabei selber erwische, wie sehr ich manchmal diesen Hut besser abnehme und vielleicht nicht immer überall hintrage. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Feminismushut, aber es wirkt manchmal natürlich auch wie ein feministischer Hut. Oder dass man immer überlegt, habe ich das jetzt richtig gegendert und überhaupt und habe ich das jetzt richtig das Wort. Also ich glaube, man kann auch manchmal die Gegenseite krass überfordern mit dem Wissen und der Aufklärung, die man selber sozusagen erreicht hat durch die Arbeit, die man geleistet hat. Man muss nicht immer erwarten, dass alle genauso weit sind. Und ich glaube, dass es auch total okay ist. Man wird recht snobistisch manchmal bei manchen Themen. Das ist jetzt bestenfalls nicht bei Diversity so, aber bei vielen anderen Themen, wo wir uns so rein vertiefen und total exzessiv Wissen aufbauen, verlieren wir manchmal das Gegenüber dann.
Ist das nicht der Kern von Empathie eigentlich, zu realisieren, dass die anderen nicht den gleichen Weg gegangen sind wie ich?
Ich glaube, Empathie oder so, wie ich es auch interpretiere, ist vor allen Dingen den anderen lesen lernen. Also die Informationen versuchen zu bekommen, über was ist eigentlich bei der anderen Person gerade los. Und ich hatte das vorhin angerissen, als ich mit Anfang 20 gedacht habe, ich will was gerne mit Menschen machen. Inzwischen habe ich verstanden, ich lese gerne Menschen. Und ich glaube, ich bin darin ganz gut. Und das ist ganz hilfreich für verschiedene Jobs. Ich glaube, ich bin nicht besonders empathisch manchmal. Ich glaube, wenn ich das entscheide, wahrscheinlich schon eher. Ich sympathisiere nicht. Also wenn Freunde zu mir kommen, die Liebeskummer haben, dann schicke ich sie immer weg, weil ich weine dann nicht mit. Mhm. Das wissen jetzt auch alle spätestens seit diesem Podcast, dass ich nicht die Person bin. Kommt nicht zu mir, wenn ihr weinen wollt. Also ich gucke gerne zu, aber ich weine nicht mit. Aber es ist genau den anderen lesen lernen. Und ich glaube, für vieles, die Zeit, in der wir leben, ermöglicht uns zu jedem Scheißthema, sorry, dass ich das jetzt so ausspreche, alle möglichen Tiefe von Wissen aufzubauen. Und damit entsteht auch manchmal eine gewisse Arroganz und Empathie ist das Gegenteil davon, in der Tat.
Spannend. Wie kann man das trainieren mit Leuten, die man in seinem Team hat?
Trainieren, dass sie empathischer werden. Ich finde ja, da referenziere ich auf mich, was hat mir geholfen? je mehr ich über mich verstanden habe, je mehr habe ich verstanden, dass das, was für mich gilt, vielleicht auch in Teilen für andere gelten kann. Also im Sinne von, dass ich verstanden habe, warum ich auf eine gewisse Art und Weise reagiere, kommuniziere, agiere, hat dazu verstanden, dass ich überlegt habe, wie ist das denn bei den anderen? Also ich glaube schon, dass die Reise nach innen immer der erste gute Schritt ist. Das ist auf jeden Fall immer ein hilfreicher Schritt und nie ein schadender Schritt. Das ist auch ganz gut, wenn man erstmal mit sich selbst so ein bisschen zurechtkommt. Damit tut man auf jeden Fall erstmal niemandem weh. Und wenn man sich selber versucht, so ein bisschen besser zu verstehen und sich selbst ein bisschen zu beobachten, das muss ja auch gar nicht kritisch sein. Man kann ja einfach mal ein bisschen reflektieren und anfangen, da so ein bisschen Wissen aufzubauen über, wie wirke ich auf Leute, warum bin ich manchmal so gereizt, warum bin ich manchmal frustriert, welche Emotionen habe ich in welchem Moment und wann sind sie besonders stark und warum. Dann kann man von diesem Punkt aus, glaube ich, ganz gut dazu übergehen, zu überlegen, und wie ist das vielleicht mit anderen Menschen, mit denen ich viel zu tun habe? Welchen Knopf kann ich denn da eigentlich drücken oder drücke ich aus Versehen manchmal und löse damit etwas aus, wo die Person vielleicht auch eine sehr starke Emotion dann plötzlich hat? Und ist das eigentlich das, was ich bezwecken möchte, oder ist das vielleicht das, was ich eigentlich nicht bezwecken möchte? Möchte ich eigentlich das Gegenteil? Oder inwiefern ist so eine Situation auch dann besonders hilfreich? Also wenn ich jemanden sehr, sehr wütend mache, hört diese Person mir sehr wahrscheinlich nicht mehr genau zu, was ich zu sagen habe. Weiß jeder, der Kinder erzieht, auch. Aber ich glaube, das sind so ganz einfache Dinge, die man dann versucht zu verstehen. Und ich laufe inzwischen mit so einem Blick durch die Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, und überlege, wo sind denn deren Druckpunkte? Und möchte ich sie drücken oder möchte ich sie vermeiden? Und möchte ich sie vielleicht auch ausgleichen mit was ganz anderem? Was braucht diese Person? Wo treffe ich die Person gerade heute?
Siehst du es auch als iterativer Schritt, also quasi so ein bisschen seine eigene Kommunikation und die Reaktionen darauf besser zu beobachten und dadurch dann so ein bisschen zu lernen. Ah, bei der Person funktioniert es so besser und bei der anderen so. Spannendes Muster. Wie kann ich das bei dem einen anwenden? Wie kann ich das bei dem anderen anwenden, ohne manipulativ wirken zu wollen oder sein zu wollen?
Ja, Manipulation ist ja ein sehr aufgeladenes Wort, was sehr negativ ist, weil es immer sehr böse klingt. Ich glaube, Manipulation ist eigentlich vielleicht fast eher neutral, weil es darum geht, wie kann ich etwas erreichen mit dieser anderen Person auf dem besten Weg auch für die Person. Ich glaube, wenn ich etwas Gutes damit erreichen will, also wenn ich zum Beispiel für meinen Sohn einen Zahnputzsong anmache, damit er mehr Bock hat auf Zähneputzen, dann ist das eine positive Manipulation.
Okay. Weißt du?
So, ja. Deswegen ist halt die Frage immer, was ist sozusagen der Zweck und richte ich damit Schaden an und tue ich der Person etwas Schlechtes? Und das sollte ich natürlich deswegen auch nicht tun, weil das wäre böswillig. Wenn es aber gut gemeint ist und ich sage so, hey, Marco, wenn wir erstmal so 5 Minuten über das Wetter sprechen und du mir erzählst, wie dein letzter Urlaub war, dass wir beide vielleicht ein bisschen entspannter für das Gespräch, das wir danach haben, dann ist das doch gar nicht negativ oder auch für dich zu deinem Nachteil, sondern eher, wir versuchen erstmal ein Setting zu schaffen für uns beide, dass wir da ankommen, wo wir uns heute treffen. Und dann ist das vielleicht der beste Weg, um danach ein gutes Gespräch zu führen, wo auch beide Seiten erzählen können, was ihnen so durch den Kopf geht. Das ist das, was ich zum Beispiel, wenn ich Interviews mache, versuche immer rauszufinden in den ersten Sekunden, die es ja sind. Ne? Ich treffe eine neue Person, heutzutage meistens über Zoom, interviewe die für etwas. Je schneller ich zu einem Punkt komme, an dem die Leute sich wohlfühlen und öffnen, mir ein bisschen vertrauen, je schneller bekomme ich die Informationen raus über den Jobfit, den ich suche. Und das ist natürlich dann vielleicht eine Manipulation, die nicht bösartig ist.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist selber so eine mäßig gute Führungskraft, könnte man so reframe. Trotzdem sprichst du ja mit ganz vielen Leuten darüber, wie geht denn eigentlich Führung? Und das hat ja dann auch immer so ein, vielleicht solltet ihr es so und so machen. Wie passt das zusammen auch von der Wahrnehmung der Leute, mit denen du sprichst? Also ich Berater per se haben ja so eine ähnliche Seitenlinienposition, dass viele Leute, die über Führung reden, gar nicht so richtig viele Leute führen. Wie ist deine persönliche Legitimation dazu, zu sagen, selbst ist nicht mein Ding, aber ich sag euch jetzt mal, wie der Hase läuft.
Vielleicht ist genau das die Legitimation übrigens. Ne? Ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt, dass ich mir ja oft anmaße, eine starke Meinung zu Sachen zu haben, zu denen ich vielleicht eigentlich keine Meinung haben sollte oder vielleicht eher eine profundere Meinung aufbauen sollte. Deswegen, ich glaube, es gibt so zwei Sachen. Das eine ist, die Erkenntnis, die ich hatte darüber, keine gute Führungskraft zu sein, und im Übrigen müssten das ehemalige Mitarbeitende beurteilen vielleicht eher, rührt auch, glaube ich, aus der Erfahrung, die ich mir überlegt habe, was ist denn eigentlich mein Anspruch an Führung? Und wer wäre ich denn gerne und kann ich das eigentlich jemals sein? Und meine Erkenntnis war, es kostet mich wahnsinnig viel Energie, für andere Leute mitzudenken und für andere Leute zu planen, denen Ziele zu setzen und denen zu sagen, wie sie ihre Jobs machen sollen. Und das tue ich wahnsinnig ungern, weil ich das schon für mich selbst nicht hinbekomme. Mhm. Das ist jetzt erstmal vielleicht eine bittere Erkenntnis, könnte man sagen, und vielleicht auch eine befreiende Erkenntnis, weil es auch bedeutet, ich zwinge mich nicht mehr in Führungsrollen rein. Und damit bin ich vielleicht auch die beste Legitimation zu sagen, ich weiß, was Führung bedeutet und ich weiß auch, dass ich es nicht bin. Und nicht jeder muss es übrigens sein. Auch das ist eine Befreiung, glaube ich, ne? Dass man sich überlegen kann, ist es eigentlich etwas für mich? Deswegen komme ich zu dem zweiten Teil meiner Antwort, nämlich, ich glaube, ich kann gute Fragen stellen zu Sachen und ich muss nicht die Antworten haben. Fragen sind viel mehr wert für mich als Antworten grundsätzlich im Leben. Und ich glaube, man kann ja, wenn ich zum Beispiel mit Gründerinnen und Gründern spreche über das Thema Führung, sie erst mal fragen, welche Art Führungskraft möchtest du denn sein? Was stellst du dir darunter denn vor? Und was würde dir denn heute fehlen, um das zu sein? Und wie kann ich dir helfen, dahin zu kommen? Nicht, du musst folgende 10 Sachen machen und dann bist du eine gute Führungskraft. Führungskraft zu sein ist eine krass lange Reise. Und ich glaube übrigens, wenn man Leadership mal ganz profan definieren will, ist es die Person, die Followership hat. Es entwickelt sich also über Zeit, weil dir Leute folgen, weil du vorne weggehst. Und das ist nicht, dass du das entscheidest. Du kannst auch in irgendeine Richtung laufen, die kommt niemand hinterher, da bist du auch keine Führungskraft.
Okay, das ist ja eine. Okay, also du sagst, Führungskraft ohne Follower ist kein, also kann per Definition kein Leader sein, wenn keiner hinterherläuft.
Das ist so die normative
Kraft des Faktischen. Ah, okay.
Und es gibt Leute, ich habe Leute getroffen, die wollten die Führungskraft sein und alle sind ihnen hinterhergelaufen. Und da kann man ja auch drüber sagen, bist du es dann oder bist du es dann nicht? Ne? So ein bisschen Schrödingers Katze jetzt.
Ja, ist man dann schon. Irgendwie schon. Ich habe übrigens nie verstanden, was die Katze in der Kiste gemacht hat, aber wahrscheinlich.
Das ist genau die Frage.
Eben. Was ist denn dann, wenn du sagst, das ist die einfache Definition, was ist denn so die bisschen breitere Definition von Leadership oder Führung? Was macht denn das dann für dich aus, wenn du es ein bisschen ausgestalten musst in einem Diskurs mit zum Beispiel einer Gründerin?
Ich würde denken, dass es, und da kann man viele Bücher drüber lesen, ich empfehle auch ab und zu mal welche dazu, weil tatsächlich auch Leute sagen, ich will gerne einfach mal ein bisschen besser verstehen, was das bedeutet. Ich glaube, man muss erstmal mit der Definition anfangen und die ist bei mir sehr persönlich, dass ich denke, eine Führungskraft ist nicht die Person, die ein Manager ist. Ich glaube, da muss man schon mal die erste Unterscheidung treffen. Manager sein und Führung sein, Führungskraft sein ist nicht notwendigerweise das Gleiche. Ich kann Leute managen und ihnen sagen, was sie machen sollen. Und ich kann Leute führen, indem ich sie zum Beispiel auch entwickle, ihnen eine Vision gebe, ein Ziel gebe, eine Identität gebe, vielleicht auch für die Organisationen, die wir haben. Ich glaube, das muss man vielleicht erstmal unterscheiden. Und ich glaube, gute Führungskräfte heutzutage haben einen Blick für die Menschen als auch für die Organisation gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Eine Zeit lang waren wir sehr obsessed mit dem Thema, wir müssen Coach sein und wir müssen super nah dran sein an den Menschen und wir müssen irgendwie total so mentorenmäßig unterwegs sein und ganz weich. Und ich formuliere das absichtlich so ein bisschen polemisch, weil wir das Antibild davor erlebt haben mit jemand sagt mir einfach, was ich machen soll und es ist ja so ein bisschen Peitsche. Ich glaube, die andere Perspektive ist in der Tat dieses, was braucht eigentlich die Organisation von dieser Person und ein ehrliches, nüchternes und wertfreies Beurteilen von, kann diese Person überhaupt in dieser Organisation heute erfolgreich sein oder zukünftig, ja oder nein und wie weit kann ich der Person helfen? Und ich glaube, deswegen ist helfen nicht immer lieb sein. Helfen kann auch sein, jemandem ganz klar und ehrlich und offen zu sagen, dass die Rolle, die diese Person bräuchte, hier in dieser Organisation nicht existiert.
Auch zu sagen, dass die Person die Rolle, die die Organisation hat, nicht ausfüllt?
Genau, das ist ja das Gegenbild. Ich glaube, dass bestenfalls wir darüber nachdenken, nicht Rollen und Personen rumzubauen, sondern wir versuchen zu überlegen, und das ist ja idealtypisch und auch deswegen fast unrealistisch, aber dass man eigentlich eher überlegen sollte, was sind die Rollen, die wir brauchen? Und dann überlegen, wie finden wir die Personen, für die diese Rollen auch maßgeschneidert funktionieren. Mit dem Skillset, dem Verhalten, den Persönlichkeitstypen, dem Leistungsanspruch und Ehrgeiz und was sie auch alles mitbringen.
Du würdest sagen, nicht andersrum. Also im Sinne von, wenn ich ein komplett neues Unternehmen baue, verstehe ich das. Und wenn ich, aber das hat ja auch immer Stufen. So, also ich kann ja jetzt nicht sagen, jetzt habe ich eine andere Stufe. Schön bis hierhin. Danke, ciao, alle neu. Und jetzt haben wir wieder ein Perfect Match, sondern dadurch, dass es ja so ein evolutionäres Konzept ist, verändern sich die Personen, die ich mal geheiert habe, als Personen, aber auch die Rollen ändern sich. Manche wachsen gleichermaßen, manche stellen fest, alles war eigentlich noch nie, was ich machen wollte. Also es ist ja ein sehr dynamisches Ding. So. Und dann stehst du ja irgendwo da, ich habe ein Mismatch. So. Und du würdest Oder andersrum nochmal gefragt, explizit, wie würdest du es denn dann machen, wenn du sagst, jetzt haben sich die Rollen verändert, und versuche ich ein bisschen dynamischer in der Rolle zu sein oder versuche ich mehr Bewegung auf der Personenseite zu erzeugen?
Ich würde sagen, man trifft sich bestenfalls in der Mitte, aber es muss in einem Rahmen bleiben, wo es auch für beide Seiten Sinn macht, weil es ist ja ein gemeinsamer Vertrag, den man schließt. Wenn man sagt, keine Ahnung, ich komme in der Personalabteilung rein und ich wäre jetzt ein Personaler und ich wäre nochmal 20 Jahre jünger und ich will hier Recruiting machen und die brauchen aber kein Recruiting, weil sie keine Menschen mehr aufbauen. Dann würde man sagen, Anna, wir brauchen dich jetzt nicht in dieser Rolle, wir haben aber eine andere Rolle. Wir glauben, dass du es vielleicht könntest. Würde das für dich Sinn machen, eher People Operations zu machen? Einfach mal als Beispiel. Ja. Und dann könnte man sagen, lass uns das doch mal gemeinsam testen, weil wahrscheinlich wissen wir es ja nicht, weil du diese Rolle ja noch gar nicht ausgefüllt hast oder vielleicht auch noch nie in deinem Berufsleben ausgefüllt hast. Das ist ja oft in Startups auch der Kontext, dass man bestimmte Rollen noch gar nicht innehaben konnte oder noch gar nicht gebaut wurden. Das heißt, man weiß es auch immer alles nicht so genau, was es denn ist. Und dann bin ich immer dafür, dass man sagt, lass uns doch das mal einfach gezielt ausprobieren, aber auch ein Ende setzen und auch versuchen, was ist sozusagen das, die Definition of Done hinten raus. Also wie sieht denn eine erfolgreiche People-Ops-Rolle bei uns aus? Was müsstest du denn leisten dafür? Wie wollen wir das gemeinsam definieren? Und dann gucken wir nach 6 Monaten vielleicht mal drauf und überlegen, hat das jetzt für beide Seiten Sinn gemacht? Und dann gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man sagt, wir brauchen eine People-Ops-Rolle, aber Anna ist nicht die Person, die es machen möchte oder kann. Oder wir brauchen keine People-Ops-Rolle, aber Anna kann irgendwas anderes bei uns machen und deswegen schieben wir sie irgendwo anders in unsere oder wir lösen uns insgesamt voneinander auf. Aber ich glaube, sehenden Auges in solche Situationen reinzugehen und offen und ehrlich über solche Sachen zu sprechen, ist immer hilfreicher, als Leute in irgendwelche Kästchen zu schieben, ohne ihnen genau zu sagen, was jetzt neu von ihnen erwartet wird, oder sie einfach aus den Kästchen rauszunehmen, ohne ihnen die Chance zu geben, ein neues Kästchen zu finden. Aber ich glaube, das braucht einen offenen Dialog, dass man auch darüber ein Gespräch führen kann, was könntest du dir noch vorstellen? Wie weit möchtest du denn in irgendeine Richtung vielleicht wachsen? Das kann ja nicht nur nach oben sein. Du kannst ja auch sagen, ich möchte mich in die Breite verändern. Ich möchte mehr Sachen lernen. Startups sind ja genau deswegen eigentlich so ein toller Ort für vor allen Dingen ja junge Menschen, die sich noch so ein bisschen ausprobieren wollen und denen auch deswegen den Raum geben zu dürfen, weil alles ja im Fluss ist, wie du sagst. Ne? Es ist ja alles so ein bisschen, wir bauen ein Auto bei voller Fahrt und wir wissen noch gar nicht, was wir alles so für Teile brauchen. Aber let's go. Und irgendwann so nach 5 Jahren brauchst du dann einfach nur Leute, die diesen Boliden als Rennfahrer 70 Runden unfallfrei durch die Gegend fahren.
Jetzt nehmen wir mal an, die Rahmenbedingungen haben sich gerade ein bisschen geändert und die Rollen haben sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Aber jetzt bin ich seit vielleicht 5, 6 Jahren auf der Reise mit dabei und eigentlich waren auch alle happy oder sind auch alle happy. Aber wir stellen fest, dass irgendwie der Rahmen hat sich geändert und die Rolle passt auch nicht mehr so 100%. Und ich habe vielleicht auch so dieses, hey, wir müssen einfach mal ein bisschen weniger Gehalt zahlen, weil sonst überleben wir das vielleicht alle nicht. Also es geht nicht nur nach oben und eine positive Entwicklung, sondern vielleicht auch mal einen Schritt zurück. Also vielleicht muss ich das, was ich jetzt hier in meiner persönlichen Fortschreibung meiner Reise abzeichnet, akzeptieren, dass sich das jetzt nicht linear positiv fortschreiben lässt, aus unterschiedlichen Gründen. Wann ist es legitim und wie verhandelt man Dinge neu, wo man sagt, aber hey, habe ich doch jetzt seit 6 Jahren und das mache ich doch jetzt und es muss doch weiter nach oben gehen. Wieso wird denn das jetzt anders, weniger? Ist das legitim und wie macht man das?
Du meinst auf der arbeitenden Seite oder auf der...
Ja. Boah, weil Leute wollen ja nie was zurückgeben. So, jetzt habe ich mein Gehalt und jetzt sagst du, hey, schwierig gerade, Marktsituation und Ding und auch die Rolle und du auch nicht mehr so der Match. Aber ich will doch jetzt von der Anna irgendwie die Nachricht kriegen, dass es geht auch weiter nach oben. Wie kann ich das miteinander kombinieren, ohne das Gefühl zu erzeugen, weil jetzt habe ich das so lange begleitet und ich habe mich da richtig rein und jetzt lassen die mich hängen oder?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, ne? Wie man in den Zeiten, in denen wir jetzt seit, keine Ahnung, 12 Monaten oder mehr leben, gute Kündigungsgespräche führt. Und das ist ja in den letzten Monaten eher auf der Arbeitgeberseite passiert, ne? Dass man gesagt hat, wir müssen uns jetzt von Menschen trennen. Und gleichwohl haben sich ja auch viele Menschen von den Startups getrennt, weil eben die Progressionsträume, die man hatte, nicht mehr stattgefunden haben.
So. Mir geht es fast eher um Fortführungsgedanken. Also zu sagen, ja, wir wollen weiter noch zusammen, aber vielleicht in einer bisschen anderen Rolle und vielleicht müssen wir alle einen Schritt zurücktreten. Und dann kommt ja diese große Enttäuschung.
Ja, ich glaube, dann ist die Frage, wo kommt Enttäuschung her? Ne? Und ich würde sagen, auch da wieder, und das hört sich jetzt alles sehr meta an, aber ich meine das gar nicht so, weil ich glaube, es ist eigentlich umsetzbarer, als man denkt. Ich glaube, Ehrlichkeit ist der erste Schritt dahin. Ne? Also wenn man sagen, wenn man, bestenfalls kommt es nicht aus dem Blauen, das ist das, was ich sagen will. Bestenfalls kommt es nicht einfach so von rechts ins Knie geschossen, sondern bestenfalls ahnt man es schon und hat vielleicht vorher schon mal ein paar Gespräche geführt. Bestenfalls ist es ein Prozess, der dahin geführt hat, der dazu führt, dass man überlegt, so, was ist es denn jetzt? So, wenn man mit sehenden Auges in sowas reingehen kann, dann finde ich, kann man auch entweder sagen, ich habe dazu Lust oder nicht. Aber ich glaube, vielleicht ist es noch was anderes. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bei Startups viel gesehen, dass es immer einen Wachstumstraum gab und es den nicht immer geben kann. Aber das ist eine Realität, die für manche Leute, die neu in diesem Berufsbild sind, sehr überraschend oder desillusionierend war. Und die auch vielleicht, und das ist ein anderes Thema, was ich so ein bisschen problematisch finde, deren Identität sehr stark und vielleicht zu stark mit der Arbeit und ihrem Arbeitgeber verbunden sind. Und deswegen fehlt auch die nötige Distanz zu mal sagen, so, hey, ich glaube, das macht jetzt einfach gar keinen Sinn mehr für mich, hier zu arbeiten. Ich liebe diese Firma, ich liebe das Produkt, ich liebe unsere Mission, unseren Purpose, unseren Impact und alles und meine Leute und alle meine Freunde arbeiten hier und solche Sachen hört man ja viel. Aber das ist ja auch eine fast ungesunde Nähe manchmal. Wenn das Leben nur aus der Arbeit besteht, dann ist halt dieser Schritt, den du beschreibst, auch wahnsinnig schwer, wenn nicht sogar unmöglich, weil ich ja zu viel mehr Sachen Nein sage, als nur zu einer Rolle. Oder viel mehr vielleicht riskiere, als nur ein Gehalt. Weil mein Leben so sehr damit verwoben ist.
Das heißt, du würdest dafür plädieren, dass man auch ein ausgewogenes, weiß gar nicht, ob das jetzt Sozialleben quasi überschreibt, aber dass man eine Ausgewogenheit in seiner eigenen Persönlichkeit herstellt und dann sagt, hey, ich bin in der Lage, mich davon auch zu distanzieren. Und das gibt mir die Freiheit, auch neu zu verhandeln und so einer, sagen wir mal, neuen Verhandlung auch zuzustimmen. Wenn man sagt so, ja, ich klammer da aber dran, ich bin quasi nicht frei genug, davon zurückzutreten, dann wird es ja sofort emotional so angespannt, dass das auf jeden Fall konfliktfrei endet, nicht konfliktfrei endet.
Das Wort, das du nicht ausgesprochen hast, das da drin mitschwingt, ist Abhängigkeit. Mhm. Ja? Ich glaube, grundsätzlich ist Abhängigkeit wahrscheinlich immer eine Grundentscheidung, die man eigentlich treffen wollen würde, nicht treffen zu können. Mhm. Und die Frage ist halt, wie weit bin ich eigentlich, und ich rede jetzt nicht von finanzieller Abhängigkeit, weil ich natürlich jeden Menschen verstehe, der aus finanzieller Abhängigkeit in einem Job bleibt und bitte auch sollte. Ne? Wir reden jetzt nicht Leuten ein, zu kündigen, weil sie es vielleicht doof finden, aber den Job brauchen, also um Gottes Willen. Ja. Was ich aber meine ist, es gibt so eine Linie zwischen Kultur und Kult. Ne? Es gibt eine Linie zwischen, ist das ein Job oder ist das meine ganze Identität? Mhm. Ich habe vorhin selber gesagt, als ich 18 war, war ich gerne bei dem Startup, weil alle Menschen waren in meinem Alter und es waren alles meine Freunde und ich hatte keine Freunde mehr außerhalb, aber es war total okay. Bis es dann nicht mehr okay war und wir ein paar hundert Menschen innerhalb von einem Tag entlassen haben. Und ich glaube, das war für mich eine sehr frühe, sehr wichtige, ernüchternde Erfahrung, nämlich es ist ein Job, es ist was, was ganz viel Teil meiner Identität ist, aber es darf nicht der ganze Teil der Identität sein. Man muss das Leben auch noch mit was anderem füllen und schon gar nicht in einem volatilen Konstrukt wie Startups, wo du ja gar nicht wissen kannst, ob es dieses Unternehmen noch in 2-3 Jahren gibt oder was mit diesem Unternehmen passieren wird. Deswegen ist, finde ich, so eine krasse Abhängigkeit auch mit der Identität, die man hat, nie hilfreich, weil man keine gesunde Distanz hat, die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen.
Drehen wir mal um die Abhängigkeitsmedaille und dann sind wir bei meinem Lieblingsthema, den C-Playern, die du vielleicht ja auch kennst. Also das sind die, weiß gar nicht, wer der Urheber dieses Konzepts ist, also eine super Performance, aber so cultural nicht so ein richtiger Fit oder vielleicht auch sogar ein bisschen schädlich für die Kultur. Mhm. Und wenn du sagst, ja, aber doch massiver Leistungsträger, dann ist das ja die schwierigste Entscheidung. Weil total einfach wäre es zu sagen, ich kann mich hier total einfach trennen, weil die Person, die kriegt sowieso nichts auf die Kette. Schwierig wird es ja so, naja, ganz vorne mit dabei auf der Performance, zumindest mal finanziell, aber kulturell echt ein schwieriges Ding. Abhängigkeit auf der anderen Seite. Wie gehe ich denn dann als Startup-CEO mit der Geschichte um?
Das ist wahrscheinlich das Schwierigste und darauf habe ich auch keine klare Antwort, weil da kann ich natürlich diesen arroganten Investorenhut sagen und sagen, solange es irgendwie Umsatz bringt, ist doch super. Kann mir doch egal sein. Als HRler und als Anna Ott persönlich würde ich sagen,
naja, du hast immer diese faule Apfel Das färbt so ein bisschen ab.
Geschichte. Absolut. Schau den Schaden an, den du erreichst auf der anderen Seite. Also die Menschen drumherum, die darunter leiden. Und ich glaube, dann müsste man es ein bisschen kontextualisieren. Wenn es zum Beispiel jemand gibt, der toxisch für die Kultur ist, aber gar nicht so ein Scope of Influence hat, dass es jetzt viele Leute so krass betrifft. Und jetzt ist auch die Frage, wie toxisch ist toxisch, ne? Mhm. Wenn das zum Beispiel jemand ist, der eigentlich eine relative Distanz zu der Organisation hat, aber manchmal hier und da aneckt, sage ich jetzt mal so. Dann ist halt die Frage, wie weit kann ich das erdulden? Ich sollte es nie kleiner reden oder ich sollte es nie unter den Teppich kehren, aber wie weit kann ich das sozusagen vielleicht flaggen und der Person sagen, hey, hier hackst du immer an und das ist nicht okay. Wir können dich aber jetzt auch wirklich nicht ändern, aber vielleicht versuchst du es in einem Rahmen zu halten. Also wie weit kann ich es containen? Mhm. Und ist es deswegen auch ertragbar? Ignorieren sollte ich es nie. Adressieren sollte ich es immer. Auch bei der Person selber, weil vielleicht ist es der Person übrigens gar nicht bewusst, dass sie dadurch auch sozialen Gegendruck erzeugt oder dass Menschen sie meiden oder so. Ich fände es auch fair, der Person das einfach mal respektvoll und konstruktiv zu spiegeln, zu sagen, ist dir eigentlich klar, dass du hier immer aneckst und der Person eine Chance geben. So, das wäre wahrscheinlich Schritt eins. Wenn es aber jemand ist, der ultra toxisch ist und im Sinne von tatsächlich Schaden bei anderen Menschen anrichtet und ich es vielleicht dadurch auch erst schlechtestenfalls mitbekomme, was sowieso schon auch sehr traurig wäre, wenn es so wäre, dann muss ich auf jeden Fall handeln. Sobald ein Schaden da ist, muss ich, glaube ich, handeln. Und das ist bitter, aber es ist auch machbar. Es ist nicht schön. Man sollte sich aber auch nicht davor drücken, weil der Schaden einfach immer größer wird und nie kleiner. Das geht ja nicht weg. Es ist nichts, was ich prokrastiniere oder aussitze. Es wird ja nur schlimmer. Dann lieber schneller handeln, als einfach zu denken, naja, vielleicht war das nur einmal. Vielleicht war das nur der eine Abend an dem, weißt du? So. Nee, meistens nicht. Meistens gibt es ein Muster, wenn man mal ein bisschen sucht, findet man es vielleicht auch. Und dann muss man halt überlegen, okay, warte mal, wie kann ich jetzt eigentlich noch fair gegenüber den anderen Menschen sein, die ich auch beschäftige, denen ich doch einen sicheren Arbeitsort versprochen habe beispielsweise. Und absolut. Sprache kann ja auch eine Gewalt sein, ne? Also man muss ja nicht einfach nur über irgendwelche schlimmen Sachen machen, die sprechen, die morgen zu Clickbait bei Bild-Zeitung führen. Man kann ja über auch Sprache am Arbeitsplatz mal sprechen und sagen, wie respektvoll kommunizieren wir miteinander und wo ist es respektlos?
Und dann zu sagen, hier ist die Grenze und guck mal, ich habe sie dir jetzt mal aufgezeigt und wenn du sie weiter, also wenn dieses, wie hast du es genannt, Containen nicht funktioniert, also wenn ich es nicht eindämmen kann, dann muss man halt irgendwann auch hart exekutieren, weil es sonst einfach dieser negative Effekt, alle anderen gucken zu und sagen, ah ja, guck, hier passiert ja eh nichts, das hat ja dann, nimmt ja dann auch irgendwelche so Wellenformen an, sodass es dann durchaus einen aktiven, negativen Impact auf die Kultur hat, oder?
Es gibt ich bin ja offensichtlich hier, um Coffee-Mark-Sätze zu zitieren. Culture is what you reward, tolerate or punish. Ist ein ganz schöner. Na, wir machen Kalender einfach. Ja. Aber ich finde, Kultur ist, was du. Also reward, punish, tolerate. Das sind die drei Sachen, die eine Kultur machen. Wenn ich mit Gründerteams spreche, die noch sehr früh sind in ihren Phasen und es vielleicht auch das erste Startup ist und die mich fragen, was ist eigentlich Culture, dann sage ich immer reward, punish, tolerate. Die drei Sachen sind mal so die Kernstartpunkte. Und ich glaube, das, was ich öffentlich belobe, positiv reinforce an einer Organisation, das ist einfach. Ne? Wow, Marco hat einen super Job gemacht, ich erzähle es allen, es geht in Slack raus, alle feiern Marco, super geil, alle wissen, ich muss auch sowas machen, dann werde ich auch gefeiert. Mhm. Wenn Marco aber irgendwie einen Unfug macht und ich das so ein bisschen toleriere, aber nicht anprangere, dann ist das auch kulturbildend, weil die Leute es wahrscheinlich ja mitbekommen.
Ja.
Wenn ich Marco rausschmeiße dafür, dass er irgendwelche blödsinnigen Sachen gemacht hat, mehrfach, obwohl ich ihn gewarnt habe, wir uns darüber unterhalten haben, etc. pp., dann wird das auch kulturbildend sein. Und ich glaube, wenn man das alles so im Blick hat, dann ist es nicht nur die schönen Seiten, die ich vorne als Values und Poster an die Wand male, sondern es sind auch die Seiten, wo ich eine Linie ziehe und sage, das nicht.
Guter Punkt. Wie würdest du sagen, macht man Kultur explizit sichtbarer, also wahrnehmbar, außer dass es so ein, hey, mein Gefühl und ich weiß, wie wir hier so an der Kaffeemaschine miteinander umgehen. Wie macht man Leuten, die neu in Unternehmen kommen, das wahrnehmbar, also explizit Kultur über die von dir gerade und von mir auch sehr geliebten Kaffeemaschinen? Da stehen die immer, das klebe ich jetzt, die drei Sätze klebe ich jetzt oben drüber, dann haben die das fünfmal gelesen, Kultur, zack, Haken dran, muss ja laufen, funktioniert ja offensichtlich mäßig. Was ist deiner Erfahrung nach besser?
Also wenn man den Vorteil hat, dass es eine Organisation schon eine Weile gibt oder ein Team, dann finde ich, das beste Instrument, das ist sowas ganz Archaisches, aber es funktioniert schon immer, ist Geschichten erzählen, die kulturbildend waren oder die Kultur reflektieren. Ich glaube, wir funktionieren als Menschen eh gut über Geschichten, deswegen ist es immer ein legitimes Mittel zu sagen, hey, Also wenn man zum Beispiel, ich hatte das neulich auch mit einem Startup, wenn man sagt, wir reden im Onboarding über unsere Kultur und wir haben so ein Cultural Interview und wir wollen so ein bisschen erzählen, wer wir sind, damit die Person, die sich bei uns bewirbt, entscheiden kann, ob sie bei uns arbeiten möchte. Was erzählen wir denn da? Und da erzählst du nicht, hier sind unsere drei Folien mit unseren drei Slogans, sondern da kannst du ja auch hingehen und sagen, wir erzählen dir mal drei Geschichten. Aus Momenten, man redet ja auch in HR von diesen Moments that matter, aber drei Momente, die irgendwie prägend waren für uns als Kultur. Da geht es vielleicht um eine Person, um einen Moment, um irgendetwas, was eine größere Sache war oder auch vielleicht eine kleine, an der eigentlich so ein bisschen unsere Kultur reflektiert wird. Mhm. Ne? Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich für HV-Leute interviewe, also für meinen jetzigen Arbeitgeber, dann erzähle ich denen oft so zwei, drei Beispiele über wie wir so funktionieren im Alltag oder wo wir dann auch so Grenzen ziehen. Und das sind dann so vielleicht auch Momente, die selten sind, aber wo wir die Kultur mal auf den Prüfstand gestellt haben, die so ein Litmus-Test waren. Und das sagt meistens ganz viel aus über die Menschen. Dann hat man mit wenigen Worten viel erreicht. Das andere ist
sicherlich, weil es dann erlebbare Beispiele sind?
Ja, weil du dann so ein bisschen mitfühlst und das auch vielleicht referenzieren kannst. Und vielleicht sind es auch Beispiele, wo du denkst, so, hey, das hätte mir auch passieren können. Oder da hätte ich auch Teil davon sein können. Oder das hätte ich gerne miterlebt. Ne? Es ist einfacher zu erzählen. Und eigentlich findet man in jeder Organisation so zwei, drei Momente. Man kann die auch mal sammeln. Das macht auch ein schönes Team-Offset, wenn man mal, das hatten wir auch mal gemacht vor 2 Jahren, dass wir jeden Menschen bei uns in der Organisation gebeten haben, für unser Sommerfest mal so 2, 3 Momente mitzubringen, also aufzuschreiben, den man in so einer Galerie mit so Metaplanwänden dann gesammelt, Moments that matter. Also emotionale Momente, die du verbindest mit dem Arbeitsort, den du jetzt schon seit einer Weile zugehörst. Und dann haben wir die gesammelt und jeder durfte die lesen. Das war wahnsinnig schön.
Wie kriege ich dann jetzt raus, ob ich Teil dieser Gruppe sein will oder nicht? Also ist es ja so ein, bin ich Teil von dem Wir oder nicht? Und ist es so, dass ich die Entscheidungen, die in dieser Geschichte stecken, nachvollziehen können muss und sagen, hätte ich auch so entschieden? Oder was ist der Punkt, der dann dazu führt, zu sagen, das ist die Kultur, da will ich Teil davon sein? Oder, boah, überhaupt nicht mehr mein Ding hier, was da auf den Wänden steht. Ich glaube, das passt nicht.
Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn ich total Störgefühle habe, dann sollte ich da nicht arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, ich finde das alles irgendwie komisch, das spricht nicht zu mir, völlig fein. Das ist ja genau der Grund, warum wir das machen. Also warum wir diese Geschichten erzählen. Ich glaube, man muss stark unterscheiden zwischen dem Wunsch nach Culture Add oder Culture Fit. Viele Startups suchen Leute, die genauso sind kulturell. Und ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich glaube, im Kern sollten sie nicht komplett toxisch anders sein. Aber sie dürfen auch ein bisschen rechts und links sich erweitern. Also sie müssen sagen, ja, das finde ich irgendwie okay, wäre vielleicht nicht so meins gewesen, finde ich jetzt aber nicht scheiße. Und gleichzeitig kannst du aber hingehen und sagen, so, aber wenn du dich dann jetzt nicht total dran störst, dann kannst du ja trotzdem dabei sein. Und dann können wir gucken, wie wir vielleicht um dich herum Geschichten entwickeln und wie du uns auch erweiterst als Kultur. Ich glaube, Kultur ist eher so ein fluffy Mechanismus von Menschen, die zusammenarbeiten und sich immer wieder an Sachen sozusagen auch neu ausrichten. Gleichzeitig muss ich aber einen Rahmen von Toleranz schaffen, um zu sagen, das ist eine Linie, die ich ziehe von, was ist da draußen toxisch. Da drin kann ich aber Raum schaffen für Unterschiedlichkeit.
Also wenn man sagt, Kultur ist die Summe der Leute, also der Summe der Handlungen, und wenn du jetzt sagst, boah, ist nicht so mein Ding, was da stand, heißt ja auch, hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt. Und wenn ich jetzt eine Menge anders handeln, der zusammen, habe ich dann am Ende eine andere Kultur. So, wie weit ist das dann tolerierbar oder erwünscht?
Ja, die Frage ist, was heißt dann das anders? Ne? Also ich würde sagen, ich glaube, man sollte seine Kultur nicht versuchen, zu sehr zu kompromittieren, indem man zu viele Leute einstellt, die ganz, ganz anders sind. Aber man sollte auch jemandem eine Chance geben, der vielleicht ein bisschen anders ist oder das ein bisschen anders sieht oder vielleicht ein bisschen eine Perspektive reinbringt, die vielleicht auch wertvoll ist, auch wertschätzend sein kann. Ist ja auch die Frage, was ist jetzt sozusagen dann das anders? Ne? Ich glaube, dass Vielfalt besser ist insgesamt. Deswegen, ich glaube, Vielfalt erzeugst du nur, indem du diese Monotonie von Gleichmeinungen und auch gleichförmiger Kultur ein bisschen aufbrichst, aber auch gerade nur da, wo es sich gut antut. Meandert das jetzt in eine völlig falsche und andere Richtung, in der wir nicht sein wollen? Bestenfalls nicht. Erweitert es sich aber und wird deswegen ein bisschen wertreicher insgesamt? Bestenfalls ja. Die Frage ist halt, wird es was anderes oder wird es eine bessere, dichtere Version von sich selbst?
Dichtere Version von sich selbst gefällt mir gut. Wenn wir bei dem Thema Entscheidung gerade sind, also wie Leute entscheiden, wie sie handeln, dann ist da für mich ja die Schnittstelle zwischen Leadership und Management. Jetzt hast du vorhin gesagt, diese coachende Haltung, die Leute wissen, die Antwort liegt in ihnen und ich muss sie nur rauskitzeln, ist ja tendenziell bei Lebensentscheidungen auf dem individuellen Level, wo ja Coaching eigentlich herkommt, total richtig. Heißt aber für mich im Unternehmenskontext, muss nicht sein, weil eine Führungskraft, die, wenn man es mal so hierarchisch sieht, weiter oben steht, hat vielleicht einen weiteren Blick, mehr Erfahrung, kann schwarz und weiße Tasten gleichzeitig spielen, was die anderen vielleicht noch nicht können und so weiter und so fort. Also da ist ja schon dieses, naja, die Entscheidung, man muss die Leute da nur hinführen, dann treffen die die schon richtig, weil sie in ihnen steckt. Das stimmt ja nicht immer oder auch öfter mal nicht. Wie würdest du sagen, ist denn da diese Schnittstelle von Leadership und Management am besten zu betrachten? Also muss man ganz klar machen, wer darf die Entscheidung treffen und dann transparent warum? Oder muss ich die Leute immer dahin bringen, dass sie die theoretisch auch so getroffen hätten? Was ist aus deiner Perspektive die beste Schnittstelle zwischen diesen Welten?
Es sind auch schon wieder zwei Fragen, mindestens in einer. Ich versuche es mal einfach zu beantworten. Ich glaube, ich hatte gestern auch ein sehr schönes Mittagessen mit jemandem, die Coach ist für viele Gründer. Und sie sagte auch, es gibt immer so den einen Weg, wo man, und für die, die das jetzt Audio hören, ist das jetzt schwierig, aber ich glaube, es gibt so die Kurve, die man machen kann, und es gibt die gerade Strecke. Und Leadership und Coaching ist ja eher, wir machen gemeinsam eine Kurve, weil ich schon eine Ahnung habe, wo wir am Ende rauskommen wollen, aber ich will, dass du diese Reise selber bestimmst oder das Ziel von alleine findest. Und ich nehme dich aber mit auf diese Strecke durch Fragen, die ich dir stelle, Hinweise, die ich dir gebe oder was auch immer. Ne? Und Manager ist, du gehst jetzt bitte von A nach B und hier ist der Weg. Wenn wir jetzt mal ganz schwarz-weiß und profan denken. Und ich glaube, es gibt Situationen, da ist eine Kurve erkenntnisreicher, weil die Person dadurch mehr erfährt, als nur, was das Ziel ist, nämlich, sondern zum Beispiel auch erfährt, was sie alles kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jemanden mitnehme auf so eine Kurvenreise von A nach B, weil wir vielleicht einen Umweg über C machen, aber das ist auch total hilfreich, mal bei C vorbeigeguckt zu haben, weil man weiß, was C ist und dann kann man aber wieder Richtung B gehen und so. Und ich versuche immer so ein bisschen die Richtung zu planen, dass sie wertvoll ist als Reise an sich, dann ist eine Kurve super. Wenn ich vor allem die Zeit habe, die Person auch Lust hat auf diese Reise, wenn ich zum Beispiel einer Person, um es mal jetzt sehr, sehr realer zu machen, einfach mal ein Projekt gebe, was außerhalb ihrer Rolle liegt, um mal zu gucken, so hey, wie würdest du dich denn anfühlen, wenn du das mal machst? Oder ich nehme dich mal mit auf ein Thema, was du vielleicht noch gar nicht gemacht hast, aber wir gucken mal, ob du das auch kannst, zum Beispiel. Ne? Oder ich gebe dir das jetzt mal mit weniger Briefing, damit du mal rausfindest, ob du das selber hinkriegst. Sowas zum Beispiel. Ne? Dann würde ich sagen, ist das total hilfreich, wenn die Organisation die Zeit dafür hat oder auch akzeptieren kann, dass vielleicht nicht A oder B oder C rauskommt, sondern D. So, ne? Und ich glaube, das ist okay. Und es gibt aber manche Situationen, wo ich sagen will, wir haben nicht so viel Fehlertoleranz oder wir können uns jetzt hier nicht Schleifchen erlauben. Wir müssen jetzt leider einfach mal stumpf von A nach B gehen und das ist jetzt eben so. Und das ist auch okay. Ich glaube, man muss es halt einfach nur framen, was es jetzt ist. Wenn ich einem Mitarbeiter sage, ich möchte jetzt nicht, dass du selber rausfindest, ich muss dir jetzt einfach sagen, wir machen das jetzt so und das ist das Ergebnis, das ich von dir jetzt brauche, weil wir haben keine Zeit, wir haben keine Fehlerquote, bla bla bla, dann ist das okay.
Wie viel Prozent der Leute würdest du grobes Bauchgefühl schätzen, haben eigentlich Bock auf Verantwortung übernehmen, weil das ist ja die Kehrseite der Medaille, oder sagen so, nee, Leadership und so, die Nummer voll geil, aber kannst du das nicht entscheiden, weil es eine schwierige Entscheidung ist?
Ich glaube, schwierige Entscheidungen will niemand verantworten.
Aber das ist ja genau der Witz.
Die alle wollen aber gerne Führungskraft, weil sie gerne Leuten sagen wollen, was sie machen. Weil ich glaube, man muss so ein bisschen auch drüber nachdenken, ehrlicherweise, dass viele Leute Führungskraft sein wollen, weil sie damit Macht also antizipieren. Mhm. Ne? Führung ist ja ein Privileg, ist ja ein Status. Wir kommen ja aus einer Welt, wo wir Obsession haben, dass Leute Führungskraft sein müssen und nicht Individual Contributor oder Experte. Deswegen Führung ist ja auch ein Status. Es ist ja nicht nur eine Rolle. Es ist ein Privileg. Es ist eine Schulterklappe. So. Deswegen wollen das so viele sein. Eine Verantwortung für den Menschen und deren Reisen zu übernehmen, ist etwas, was, glaube ich, wenige Leute können und deswegen vielleicht auch nicht besonders viele Leute gut machen. Und deswegen vielleicht auch Leute daran scheitern, dass sie es versuchen und nicht merken, dass sie es gar nicht können und auch gar nicht in der Lage sind. Also wir reden in Startups ja viel über dieses Thema First-Time-Manager, also diese Schicht in einer Organisation, wo ich das erste Mal jemanden hinbefördere, damit diese Person als Manager oder Führungskraft in irgendeiner Form ist. Und das ja nicht über Nacht einfach so mit einem Beförderungs sozusagen Thema durch ist. Also ich werde ja nicht über Nacht plötzlich ein Manager, ich werde nicht über Nacht plötzlich eine Führungskraft. Das ist eine Reise, auf die ich mich dann begeben muss. Ne? Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute unterschätzen, wie anstrengend das ist. Und manche Leute sagen dann bestenfalls auch dann dazu nein. So wie ich.
Ja. Dann musst du schon recht klar sein über das, was du willst und trotzdem dir auch deine eigene, musst dich ja deiner eigenen Person durchaus schon bewusst sein, dass du sagen kannst, nee, brauche ich nicht diesen Deckel hier auf meiner Schulterklappe. Und vielleicht ist es auch besser, weil die schwierigen Entscheidungen zu treffen, und die kommen ja dauernd, ist gar nicht so, das ist überhaupt nicht so mein Ding und das will ich eigentlich gar nicht. Dann hast du ja schon viel für dich auch entschieden, wenn du das sagen kannst an der Stelle.
Ja, und ich glaube, wir haben ja über eine Personengruppe noch nicht gesprochen. Das sind ja die Gründerinnen und Gründer. Also nicht die, die eingestellt werden, um Führungskraft zu sein, sondern die, die ganz oben stehen und die ganze Verantwortung tragen und die, die sich da vorher ja auch nicht wegdrücken können. Also selbst wenn du Verantwortung nach unten abgibst, hast du sie ja doch dann am Ende immer noch. Mhm. Und das ist deswegen auch so eine schwierige Reise, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Ne? Weswegen ich hatte zum Beispiel sehr viel für das Thema Coaching auch plädiere für Gründerinnen und Gründer, weil ich denke, dass es wichtig ist, auf dieser Reise von Founder zu CEO begleitet zu werden. Also du startest irgendwann als Unternehmer mit einer Produktvision, einer Idee, dann baust du irgendwas und so. Hinten raus bist du aber dann eigentlich nur noch ein oder eine CEO. Bestenfalls. Ja. Und das ist was ganz anderes, als in einer Seed- oder Series A-Stage-Company Leuten zu helfen, mit cooler Arbeitsteilung, einem guten Vibe, irgendwas zu bauen und irgendwie Meilensteine zu erreichen.
Aber ist es nicht dann vielleicht auch teilweise oder öfter sogar sinnvoll zu sagen, hey, das sind unterschiedliche Rollen und wenn du da in die Rolle gar nicht willst oder kannst, dann lass das doch jemand anders machen und dann bist du immer noch Mehrheitsgesellschafter, Gründer und so weiter, aber vielleicht nicht CEO.
Ja, finde ich super. Das machen wir viel zu selten, glaube ich, in diesem Ökosystem von Startups. Aber es sollte eigentlich viel mehr eine normalisierte Option sein. Ich glaube, wir sollten da viel drüber sprechen. Wir haben bei uns im Portfolio, also bei HV im Portfolio, haben wir so ein paar Fälle davon. Also einer, der mich immer wieder, den ich immer wieder gerne erzähle, das ist der Gründer von Depop. Das ist eine Gesellschaft, die wir vor, keine Ahnung, was ist das, 8 oder 10 Jahren angefangen haben, also HV zu begleiten. Und der war nicht der CEO, der es am Ende zu dem erfolgreichen Exit geführt hat, sondern der ist vorher zur Seite getreten und hat Platz gemacht für eine andere Person. Und Maria hat das dann als CEO weitergeführt. Und wahrscheinlich wäre der Outcome nie der gleiche gewesen, wenn Simon an dem Platz festgegangen hätte. Und der hat danach was ganz anderes gemacht und macht jetzt seine zweite Company. Und ich glaube, für alle war das ein sehr gutes Outcome. Und das ist eine Geschichte, die ich deswegen gerne erzähle, weil es ein positives Beispiel ist von, es ist nicht stigmatisiert oder es ist nicht negativ. Es ist für alle vielleicht sogar das Beste, wenn das eine Erkenntnis ist, die dabei rauskommt.
Hast du es erlebt, dass zur Seite treten und dabei bleiben auch eine Geschichte ist, die passiert? Oder ist zur Seite treten dann auch meistens mit rausgehen und das Gleiche nochmal kleiner bauen verbunden?
Also ich glaube, beides gibt es. Ja, genau. Also ich glaube, man sollte eigentlich nie ganz abgeben, weil man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr das so die Babys sind von den Personen, die es gründen. Also das ist sein eigenes oder ihr eigenes Startup aufgeben, ist, glaube ich, das Härteste. Deswegen eigentlich sollte man immer einen respektvollen Weg finden. Der ist aber auch nicht immer einfach zu finden, weil es ja 1000 Gründe gibt, warum sich sowas auflöst. Bestenfalls findet man einen respektvollen Weg, wenn man sagt, du bist noch irgendwie ein bisschen Fuß in der Tür, bist irgendwie Shareholder, Advisor, was auch immer. Man findet irgendwie eine schöne Rolle für dich, dass du noch dabei bleibst. Aber du lässt operativ sozusagen den Raum für jemand anders.
Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn.
Bestenfalls. Es ist nicht immer so einfach.
Nee.
Das Leben ist messy und kompliziert.
Oh. Ja, vor allen Dingen, wenn es 2 GründerInnen gibt, dann wird es meistens kompliziert.
Es wird kompliziert, wenn es 4 oder 5 sind. Warte mal ab, du.
Ja, aber also ich würde aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, einer der größten oder der wahrscheinlichsten Gründe, warum Startups scheitern, ist, dass ein Gründerteam, 2, 3 Leute, oder also die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Anzahl der Leute, sich irgendwie unterwegs doch nicht mehr so grün sind, wie sie am Anfang dachten.
Ja.
Guckt ihr da explizit drauf hin, wie passen die zueinander? Haben die Persönlichkeitsmerkmale, die sich total gut ergänzen und die können 10 Jahre erfolgreich nebeneinander herlaufen und werden sich nicht an die Gurgel springen? Oder die haben sich schon im dritten Ding irgendwie, im dritten Meeting schon schräg angeguckt. Lass die mal einmal unter Stress kommen, dann zerfleischen die sich. Habt ihr das so als Part of the Due Diligence sozusagen irgendwo mit drin?
Nee, und das wäre fast ein eigenes Gespräch zu überlegen. Sollte es eigentlich eine Art Founder Due Diligence geben aus Investorensicht, ja oder nein? Und wenn ja, worauf referenziert man da? Damit habe ich mich schon viel beschäftigt und könnte dazu auch viel zu erzählen. Aber wir haben es nicht. Ich glaube, was wir aber schon haben, ist Folgendes, und es ist nicht formalisiert. Viele Menschen bei uns in der Organisation, von den 20 Menschen, die bei uns ja im Investmentteam sind, fast haben schon sehr viele Deals und sehr viele Teams sich angeguckt und haben ein sehr gutes Bauchgefühl, das auf einem großen N referenziert von Gesprächen und Teams, die sie gesehen haben, wo sie merken, wo sie relativ sensibilisiert sind für dysfunktionale Teams. Weil eigentlich willst du ja nicht notwendigerweise gucken, sind die super miteinander, sondern willst einfach nur vermeiden, also negativ selektieren, vermeiden, dass du in ein total dysfunktionales Team investierst, weil das wird sofort ein Problem.
Ja.
So, das heißt, eigentlich haben wir, glaube ich, einen ganz guten Radar als Organisation für das Thema dysfunktionale Teams, wo wir dann auch meistens abgeschreckt sind. Das sind genau die Sachen, die du sagst, ne? Ist das so eine Power-Dynamik, die sich in einem Gespräch entwickelt? Wer ist eigentlich der richtige Entscheider? Haben die Klarheit über ihre Rollen? Wie sprechen die miteinander? Wie sehr sind die respektierend auf Augenhöhe in der Kommunikation? Das sind so viele Sachen, viele kleine Mikromomente, die man da sozusagen aufspürt, wenn man mal drauf achtet. Und ich glaube, das tun wir, wo man das dann sieht. Und manchmal sprechen wir es auch einfach an, wenn wir das Gefühl haben, es ist vielleicht auch was, was man lösen könnte. Dann schlagen wir auch gerne vor, dass wir da durch Coaches oder Mediation mal jemanden reinsetzen oder einfach das vielleicht auch mal durch einen Management Audit vielleicht mal genauer angucken, was kann man dann noch retten? Ist da überhaupt ein Wille, was zu retten? Oder ist es schon verloren? Oder ist es eigentlich, oder was ist es denn eigentlich für ein Problem? So, ich glaube, deswegen negativ selektieren wir sowas schon wahrscheinlich ganz gut raus. Aber wir suchen nicht auf der anderen Seite die perfekte Blaupause von nur ein Duo aus zwei Leuten, die zusammen Kindergarten gegangen sind perfekt.
Aber solange sie sich unterwegs nicht über den Haufen werfen, ist ja schon viel gewonnen, in meiner Erfahrung nach.
Ja.
Wenn ich jetzt aus einer Startup-Perspektive zu dir komme und eine Frage stelle, so Anna, ich müsste mal wissen, wie bewerte ich denn eigentlich Leistung von Mitarbeitenden in einem komplexen Umfeld? Weil wenn ich sage, so ist ein klarer Prozess, ich kann genau sagen, ich kann dir das vormachen, ich kann dir sagen, wie lange ich brauche, ich kann dir zeigen, was rauskommt, dass die Benchmark ist ja noch so ein easy Ding, aber jetzt programmieren die da irgend so eine AI-Krempel unter uns. Ich weiß auch nicht genau, wie lange das dauern dürfte und ich könnte es Ihnen auch nicht zeigen, wie es besser geht. Was ist denn jetzt Leistung eigentlich und wie kriege ich denn das raus? Wie kriege ich denn das bewertet und besprechbar? Was ist dein bester Advice für mich?
Das ist eine sehr hypothetische Frage, die mir natürlich noch nie jemand gestellt hat, Marc. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich höre immer nur so, was ist ein AAA-Plus-Player?
Gibt es nicht. Weiter.
Bei uns arbeiten nur AAA-Plus-Player.
Na klar,
ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, das fängt oft an mit dieser Frage von, weiß ich eigentlich, was die Rolle an Output erzeugen soll und kann ich das in irgendeiner Form, ich will nicht sagen messen vielleicht auch oder irgendwie verifizieren. So. Ist eine Person einfach nur da und macht irgendwas und ich habe eigentlich keine Klarheit darüber, was sie machen sollte, dann weiß ich auch nicht, ob die Person performt oder nicht. Das finde ich sehr oft, dass es so ein bisschen fuzzy ist. Also die Leute wissen eigentlich nicht genau, was sie tun sollen, weil ihnen keiner klare Ansagen macht. Dann machen sie irgendwas und dann sage ich, es ist aber kein Top-Performer und ich so, aber wissen sie eigentlich, worauf sie performen? Also was ist so eigentlich Erwartung? Ich glaube, Leistung beginnt mit einer klaren Erwartung, die bestenfalls auch sehr explizit besprochen ist.
Mhm.
Und dann kann jemand diese Leistung erfüllen, indem er die Erwartung erfüllt oder eben nicht. So, und das
aber ist
ja,
die Erwartung an den Outcome, respektive Output, oder ist die an den Prozess?
Oder an das Verhalten, an die Ambition vielleicht auch. Das kommt drauf an. Ne? Kann ich überhaupt einen Output erwarten, der messbar ist, oder erwarte ich einfach, dass die Person ihr Bestes gibt?
Ja.
Weil das kann ja auch eine Erwartung sein, dass ich sage, ich weiß nicht, was da hinten bei rauskommt. Das ist bei Startups ist ja viele Known Unknowns, wie man so schön sagt. Ne? Also ich weiß auch nicht genau, wie diese AI funktioniert, aber kannst du mal anfangen. Und dann ist halt die Frage, die im Raum steht auch, Vertrauen. Traue ich dieser Person, dass sie ihr Bestes gibt?
Ja.
Ne? Ich sehe, der Marco, der ist ja jeden Morgen am Schreibtisch, arbeitet bis tief in die Nacht. Das ist so das typische Bild von einem Performer. Arbeitet viel, ist deswegen Top-Performer, was auch nicht stimmt übrigens, damit ich es einfach mal gesagt habe.
Mhm.
Aber habe ich das Gefühl, Marco gibt sein Bestes? Oder Anna? Und im Rahmen von dem, was ich wissen kann über das, was der Output ist, habe ich das Gefühl, wir kommen in der richtigen Richtung weiter. Mhm. Ich sehe Progression. Dann ist das super. Wenn ich das Gefühl habe, die Person gibt nicht alles oder ist total planlos oder stellt nicht richtig Fragen oder sucht nicht an den richtigen Stellen Hilfe, dann habe ich ein Problem und dann muss ich da auch ran.
Liebe ich. Ich würde gerne noch eine Ebene dazu bauen, zwischen Vertrauen und Zutrauen unterscheiden. Nämlich Vertrauen, ja, gut gemeint, alles gegeben, und Zutrauen ist gut gemacht. Also auch noch mit dem alles gegeben echt schlau drüber nachgedacht und dass man nicht drauf kommt und sagt, ja, also echt lange da gewesen und richtig viel Energie reingehämmert, aber hätte man sehen können, hätte man anders machen müssen. Wie guckst du da drauf? Also das muss ja ein Prozess sein. In Komplexität muss ich ja dauerhaft bei den einzelnen Schritten der Leute dabei sein. Sonst habe ich ja keine Chance, Glück und Pech aus der Gleichung raus zu dividieren. Also ich muss ja sehr nah dran sein an den Leuten. Und was gibst du den Gründern mit, dass sie verstehen, dass ich aus dem Ergebnis alleine nichts ablesen kann, sondern ich muss ja wissen, Vertrauen und Zutrauen, hat das dazu geführt, dass die unterwegs in den kleinen, jeweils neu anzustehenden Entscheidungen die Entscheidung so getroffen haben, wie ich sie auch treffen würde. Und das steigert ja mein Zutrauen dann. Was gibst du ihnen mit, um da der Sache ins Auge zu gucken, dass das eben nicht so ein hier ist dein Ziel und Run ist, weil ich es am Ende nicht mit einer Zahl überprüfen kann?
Ich glaube, ich habe darauf keine klare Antwort, weil ich jetzt wieder sagen würde, in einer perfekten Welt wärst du nah dran und ich weiß genau, die Realität erlaubt das ja gar nicht. Also bestenfalls hast du vielleicht Schichten in der Organisation dazwischen, die das für dich tun, die den mit demselben Blick draufschauen, weil was wir ja nicht wollen, ist Micromanagement. Wir wollen ja nicht, dass Anna die ganze Zeit über die Schulter guckt und sagt, was machst du da eigentlich? Und dann musst du aber hier klicken. Und das Logo muss aber dahin, das hat man doch so besprochen. So, das will man ja nicht, weil Micromanagement ist ja Misstrauen.
Ja.
So, oder ein Entzug von Vertrauen, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort darauf ist, weil ich glaube, es fängt schon vielleicht damit an, die richtigen Menschen einzustellen. Das hört sich jetzt total Banane an, aber ich glaube, eigentlich weiß ich das wahrscheinlich schon am Anfang einer gemeinsamen Reise, ob diese Person jemand ist, der ich Vertrauen schenken möchte und kann und die ähnlich drüber nachdenkt. Deswegen, ich glaube, wenn man mal über einen Selektionsprozess nachdenkt, ist ein guter Selektionsprozess für eine Arbeitsentscheidung immer sehr nah an der Realität des Alltags sich zu besprechen und zu sagen, hey, hier hätten wir zum Beispiel folgenden Fall, Marco, bevor du bei uns anfängst, rein hypothetisch würden wir einen Podcast mit dir machen wollen, so und so sieht das aus, wie würdest du das rangehen und wir würden das mal einmal besprechen an einem lebenden Beispiel von einem Objekt, das realistisch ist, wir würden eine Case Study machen vielleicht und dann müsste ich es ja eigentlich schon sehen und dann würde ich sagen, kann ich auch dann nimmt das Vertrauen zu, das Zutrauen zu und das Misstrauen ab, weil eigentlich ist ja immer eine Frage von, wie ist diese Balance zwischen Misstrauen und Vertrauen.
Ja.
Und einer neuen Person misstraue ich erstmal, weil ich sie ja nicht kenne. Und deswegen, wie komme ich schnell in eine Welt, wo ich ein bisschen mehr Vertrauen haben kann? Und das ist einfach, wenn ich die Person mal live bei der Arbeit gesehen habe. Und das vielleicht auch in einem fiktiven Kontext eines Bewerbungsverfahrens. Dann sehe ich es ja. Denk dir an den richtigen Stellen, auf die richtige Art und Weise mit, wie ich es richtig finde. Und dann kann ich ein bisschen mehr loslassen. Deswegen, eigentlich würde ich einen Schritt vorher überlegen, wie ist eigentlich mein Auswahlverfahren? Und welche Leute habe ich da sitzen? Und muss ich sie dann eigentlich noch kontrollieren oder kann ich loslassen?
Würdest du raten, auf Persönlichkeitstests zurückzugreifen, um dieses Auswahlverfahren greifbarer zu machen? Zu sagen, wir gehen in dem, die Rolle hat ein Profil, Bewerberin hat ein Profil und wir gucken, ob das matcht?
Da mache ich mir jetzt keine Freunde mit, wenn ich sage, nee.
Warum nee, nicht?
Weil ich, glaube ich, ganz oft eigentlich nicht weiß, wonach ich suche. Ich glaube, Persönlichkeitstests und Assessmentverfahren sind wunderbar. Ich mache auch alles mit, was mir zur Verfügung gestellt wird, weil ich alles über mich wissen will. Aber es ist ja eine Frage von Topf und Deckel. Wenn ich den Topf weiß, heißt es nicht, dass mein Deckel gut ist. Ich will sagen, auf die meisten Rollen, die ich habe, habe ich eigentlich kein gutes Muster auf, was ist die eine Persönlichkeitsversion, die hier erfolgreich ist. So, deswegen.
Du könntest zum Beispiel sehen, die Rolle braucht vielleicht eine gewisse Art von Kreativität. Also wenn du jemanden hast, der Marketing-Head-Off sein soll und dann stellst du fest, die Person hat so richtig nichts Kreatives und sagt auch, habe ich überhaupt, also gar keinen Bock, keine Fantasie, interessiert mich auch nicht, dann weißt du ja wahrscheinlich schon so, oh, puh.
Das stimmt. Aber dann reden wir von einem Skill oder einem Verhalten und nicht von einer Persönlichkeit. Ne? Also hast du sozusagen eine kreative, also denkst du kreativ oder hast du ein kreatives Skillset? Kannst du das machen? Mhm. Kannst du Kreation machen, wenn wir über Brandmarketing nachdenken zum Beispiel oder so? Ne? Hast du einen Blick fürs Ästhetische, so Sachen? Ne? Deswegen, ich glaube, ich bin so ein bisschen gegen dieses Thema Persönlichkeits-, also Personality Testing oder Assessments, weil ich ja oft eigentlich nicht weiß, was ist hinten der beste Archetyp, den ich suche. Ich finde es dann gut, wenn man negativ rausselektiert. Es gibt ja auch Tests, zum Beispiel wie den Hogan Derailers, wo ich einfach negativ rausselektiere und sage, was möchte ich eigentlich alles nicht? Und das vermeide ich damit. Da sind wir wieder bei dem Thema von toxisch von vorhin. Ich glaube, wenn man mal über Validität solcher Instrumente nachguckt, das Einzige, was wirklich valide eine Korrelation mit beruflichem Erfolg hat, ist der Intelligenztest. Mhm. Den kann man auch immer mal machen, wenn man weiß, dass man das in den meisten Rollen braucht oder zumindest, wenn man ein junges Startup ist, so Cognitive Abilities testen, das ist total valide, weil das einen Bezug hat zu dem beruflichen Erfolg, den ich suche in einer Rolle, in jeder Rolle. Alle anderen Sachen muss man sich, glaube ich, gucken, ist das Messinstrument geeignet für das, was ich eigentlich brauche und gibt es vielleicht andere Wege, es rauszufinden, wie zum Beispiel Case Studies oder Arbeitsproben.
Wenn du jetzt sagst, meistens weiß man nicht genau, was der Archetyp ist. Jetzt gibt es so zum Beispiel Beratung. Wenn du McKinsey anguckst, Unsecure Overachiever heißt es, glaube ich. Wenn du das bist, bist du wahrscheinlich ein ziemlich guter Fit für McKinsey. Und die kriegen es relativ schnell und relativ gut raus, wer das denn wahrscheinlich ist. Hältst du das für sinnvoll oder hältst du es für nicht sinnvoll, bis verwerflich so zu hiren?
Ich glaube, es ist relativ schmalspurig. Also man kann es wahrscheinlich machen, wenn man sagt, es ist der eine Typ, der hier erfolgreich sein soll und wir wollen auch eine sehr homogene Kultur gestalten, in der wir alle gleich sind. Dann ist das eine legitime Ansage, die man machen kann, für die sich dann auch viele Leute dafür oder dagegen entscheiden können. Ich persönlich würde sagen, ich finde es nicht besonders bereichernd. Ich finde es ein bisschen wenig inklusiv. Nö,
aber hat für bestimmte ja. Branchen die letzten 70 Total. Jahre offensichtlich.
Wenn ich die BVG bin hier in Berlin und ich stelle Busfahrer ein, dann möchte ich nicht, dass sie besonders empathisch sind, weil das ist nicht so mein Branding. Ich möchte besonders mürrische Menschen haben.
Dann mache ich das. Gut, das ist ja in Berlin quasi eher systemimmanent. Genau. Demzufolge musst du wahrscheinlich nicht viel Spezielles machen.
Marco, ich muss ganz kurz entweder ein Kabel holen oder wir müssen langsam zu Ende kommen, weil ich habe nicht mehr so viel Akku. Soll ich mal kurz ein Kabel holen? Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Warte mal eine Sekunde.
Ja, mach gerne.
Kabel kommt.
Perfekt.
Dann können wir noch mal über Busfahrer reden.
Ja.
Ich habe aber auch noch gut. Zeit, so ist es nicht. Ich hatte ja 2 Stunden eingeplant.
Top.
Nur warum auch immer ist mein Computer heute ein bisschen störrisch.
Ja, braucht ein bisschen Energie.
Cool. Danke dir, Alec. Mhm. Achso, dann mache ich hier. Du machst da.
Egal.
Let's go.
Spaß.
Jetzt können wir noch stundenlang sprechen.
Ich würde gerne mit dir über ein Geheimnis reden. Und zwar das Geheimnis der Secret HR Society. Was ist das?
Das ist kein Geheimnis, aber die Mitglieder sind geheim. Also ich wollte immer eine Geheimgesellschaft haben und ich kenne leider nur Personaler. Das ist die Geschichte.
Eigentlich wolltest du die Freimaurer an Konkurrenz machen und hast dann gedacht, du... Okay, und dann bist du kurz gesprungen und im HR-Bereich geblieben.
Ja, und es klingt einfach fancy und viele Leute sprechen mich drauf an. Es ist gutes Branding. Wir arbeiten noch an so Geheimzeichen. Wir überlegen immer noch, ob wir so kleine Pins oder so mal machen sollten.
So Herzen auf dem Hemd wäre vielleicht
ein gutes. Herzen auf dem Hemd ist ein bisschen zu offensichtlich vielleicht eigentlich. Totenköpfsocken oder sowas.
Okay, aber was macht ihr? Was ist der Hintergrund der
ist eine große, abgefahrene und gute und wertschätzende Slack-Gruppe, die sich selbst hilft von Personalern. Das sind jetzt 1600 irgendwas Member von Menschen, die das ist so dieses Klassische von, du kannst nur Teil werden, wenn du einen Member kennst. Also du musst empfohlen werden. Mhm. So sind wir gewachsen von 8 Jahren oder so. Vor 8 Jahren haben wir angefangen, glaube ich, mit so ein paar, weil ich hatte eine sehr schönes Coffee-Date mit einer anderen Personalerin hier in Berlin und wir haben uns gefragt, wieso kennen wir uns eigentlich nicht? Wir machen doch dasselbe und in einer kleinen Szene von Personalern und Tech-Companies hier in Berlin. Und wenn wir uns nicht kennen, dann müssen wir doch noch ein paar kennen, die wir auch cool finden. Und so haben wir angefangen und das ist inzwischen eine Community einfach, die sich ab und zu trifft, viel über Slack hilft. Ich glaube, Personaler haben alle universell dieselben Themen in ihren Organisationen, in verschiedener Ausprägung, bei verschiedener Reifegrade und verschiedene andere Komplexitäten, aber doch sind es ja immer dieselben Sachen, die wir besprechen wollen, rund um diesen Faktor Mensch in der Organisation. Und die helfen sich einfach gegenseitig mit Wissen und Best Practices und das ist total schön.
Ein Channel, wo eine Person was fragt und dann eine Antwort kriegt oder schon strukturiert damit unterschiedlichen Themen und ein bisschen Community Management und
bisschen strukturierter. Wir haben ein paar Channels zum Thema Legal, wir haben ein paar Channels zum Thema Kandidaten, die wir mögen, Layoff-Listen geteilt werden zum Beispiel. Ist ganz unterschiedlich. Ich stell dir vor, einfach so die Palette von HR-Themen einmal in so Channel-Form durch. Und dann gibt es einen wunderschönen Austausch bilateral. Also ich sehe das als Admin in Slack oder sie ist leider nicht mehr, aber ich habe es eine Zeit lang verfolgt, wie viele Direktnachrichten geschickt wurden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich persönlich als Teil dieses Managements von dieser Community am schönsten finde, dass wir einfach viele Menschen miteinander verknüpft haben, die sich jetzt bilateral helfen oder in kleinen Gruppen helfen. Also wo es nicht so, ich sende mal irgendeine Frage, hat jemand eine Unterlage oder ein Template für an die Gruppe, sondern da haben sich kleine Personengruppen gefunden, die wahrscheinlich sehr eng miteinander sich austauschen über alles. Es ist ja auch oft in den letzten 4 Jahren insbesondere helfen in Rollen, die sehr belastend waren. HR war eine ziemlich anstrengende Rolle zu haben in den letzten 4 Jahren. Und an vielen Stellen hat man sich einfach auch mal auf einen virtuellen Schnaps getroffen im Lockdown und sich mal gegenseitig einfach Zuspruch gegeben. Das war auch sehr wichtig.
Gab es irgendwie den Impuls, da ein Business draus zu machen?
Nee. Wir machen immer gerne Events und freuen uns über Leute, die das sponsern, weil wir immer was zu trinken brauchen und manchmal auch was zu essen.
Cool.
Trinken ist wichtiger allerdings.
Ja.
Wir freuen uns immer, wenn da ganz viele so HR-Tech-Companies sich involvieren und sagen, hey, wir haben Lust mal was zu sponsern oder wir hätten ein cooles Thema, das wir gerne mal adressieren würden oder wir haben eine coole Location. Das geht immer und da haben wir auch super viele schöne Partnerschaften schon und können auch immer mehr vertragen. Aber ich finde, es sollte eigentlich absichtlich nicht kommerzialisiert sein. Mein Mann möchte das immer und sagt immer, Anna, das sollten wir doch mal irgendwie ein bisschen größer machen. Ich so, ich mag es, dass es so scrappy ist auch. Ich glaube, unsere Members erwarten das auch nicht. Ich würde nie Mitgliedsbeiträge nehmen und daraus einen Verein gründen oder eine GbR oder so, weil ich denke, es ist gut, wie es ist, warum es ändern?
Absolut, aber das ist ja auch eine Fähigkeit zu sagen, hey, lass mal so lassen und lass mal organisch bleiben, weil wenn du es anfängst zu professionalisieren, verlierst du irgendwie auch oftmals den Reiz und dann hast du 3 Community-Member, die lassen sich dauernd, oder also Manager, die müssen sich dauernd was einfallen lassen, weil sie dafür bezahlt werden und dann kommen lauter Sachen, die dann doch wieder keiner so richtig interessiert und dann fängt es auch wieder an, ein bisschen an Relevanz zu verlieren. Von daher, ich mag das, aber ich finde den Impuls, an sich vorbeiziehen zu lassen, hey, ich habe hier was funktioniert, eigentlich ganz cool und man könnte, aber man muss und sollte vielleicht auch nicht, das finde ich beachtlich und von daher mag ich das so.
Sprichst du aus schmerzhafter Erfahrung, Marco?
Nö.
Das ist gerade so, nee, mach
nein. Ja, doch, ich probiere ja immer wieder mal Sachen aus und das würde ich jetzt sagen, nichts, was ich nicht schon mal auch mal drüber nachgedacht hätte, aber findet man ja öfter mal so entsprechende Wege. Ich habe noch 2 Fragen. Die eine hast du schon ein bisschen angeteased, nämlich du hast gesagt, du empfiehlst Bücher. Und ich liebe Bücher. Welche würdest du empfehlen, wenn es um das ganze Thema Leadership und Organisation bauen, entwickeln, strukturieren? Was sind die du empfiehlst?
Ich kann dir tatsächlich nachher mal für die Vermarktung von dem Podcast, wenn du willst, auch mal tatsächlich die Leselisten schicken, die ich habe. Ich habe auch tatsächlich ein relativ großes Bücherregal in meinem Schreibtisch als einzige hier im Büro, wo ich tatsächlich auch manche Bücher einfach mehrfach bestelle und als Onboarding Gründerinnen und Gründern in die Hand drücke, wenn sie ins Portfolio kommen. Das heißt, viele von denen kriegen auch unaufgefordert Pakete von mir mit Büchern oder kommen rein und gehen mit Büchern raus. Da gibt es ein paar ganz schöne. Ich glaube, das, was ich sehr gerne empfehle, von dem ich auch wirklich tatsächlich stapelweise hier im Büro lagere und immer wieder gerne rausgebe, weil es sehr praktisch und einfach und gut gemacht ist von Claire Hughes Johnston. Das ist die COO, dann CEO von Stripe. Das heißt People Scaling aus der Stripe Press, die auch das wunderschöne High Growth Handbook von Elad Gil rausgebracht haben. Beide Bücher sind sehr gute Bücher, weil sie sehr ehrliche Einblicke sind in tatsächliche Erfahrungen mit sehr praktischen Hinweisen. Es ist auch gefüllt mit QR-Codes, mit Templates und Sachen, die man runterlesen kann, Checklisten, die man abarbeiten kann. Das ist kein Buch, das du von A bis Z liest, sondern immer mal so hin und her springst und nachschlägst. Beide finde ich sehr gut. Dann gibt es noch eine andere Bibliothek, aus der ich einen kleinen Teil auch immer gerne empfehle. Das kennst du vielleicht sogar. Es gibt in Wales einen Unternehmer, der die sogenannten Do-Lectures macht. Der hat eigentlich eine Jeansfabrik, macht aber so eine Art TED-Konferenz, so eine Unkonferenz im Schafstall in Wales. Marco will sofort hin. Genau, ich schicke dir das mal. Das sind die Do-Talks oder Do-Lectures und dazu gibt es die Do-Library. Und da gibt es sehr schöne Hosentaschenformaten, Bücher, die sind auch wunderschön gestaltet und auch echt schön kondensiert, weil sie klein und minimalistisch sind. Und da gibt es zwei, das eine heißt Do-Purpose, das hatte David Hyatt auch selber geschrieben, da gibt es noch von einem, ich glaube, Les McGovern heißt er, Do Lead, also Leadership. Es gibt auch eins über Sauerteig und eins über Atmen, falls wir schon mal nicht drüber sind.
Okay, nehme ich das mit dem Atmen.
Aber tatsächlich das Purpose und Lead aus der Do Library sind schöne Bücher, weil sie einfach nicht das Thema jeweils so aufblasen, was ist es denn eigentlich, Unternehmer zu sein, das ist das Thema Purpose oder Leadership, weil sie einfach profane, einfache Sätze drin haben. Und deswegen sind das so zwei Bücher, die ich tatsächlich auch gerne mal mit reinpacke in die Onboarding-Box.
Cool. Letzte Frage. Was würdest du für ein Seminar oder Vortrag sofort besuchen oder buchen, der eine Frage beantwortet rund aus deinem Feld, die für dich unbeantwortet ist? Was wäre der Titel dieses Seminars, was du sofort noch heute buchen würdest, wenn du es finden würdest?
Wahrscheinlich wäre es, wie kann ich Menschen in meinem Umfeld auf schnellsten Wege emotionale Intelligenz beibringen? 10 Hacks und eine Spritze.
Und ein AI-Bot.
How to inject emotional intelligence. Dafür würde ich $5,000. Aber das ist, glaube ich,
okay, das ist ein Pitch.
Lebenslange, das ist voll der Pitch, oder? Das bauen wir sofort. Ich glaube, das fände ich wirklich spannend, weil ich das noch nicht verstanden habe, wie das geht. Ich glaube aber, dass es wert wäre, rauszufinden, ob man es hinkriegen könnte, weil ich glaube, das Ergebnis wäre wunderschön.
Absolut. Spannend. Also, ich habe auch noch nicht die Antwort und leider auch noch nicht das Produkt, aber es klingt nach einem...
Ich glaube, bald gibt es dieses Seminar.
Ja. Clickbait, die würde es auf jeden Fall funktionieren. Die Inhalte müsste man auf jeden Fall noch sehen. Anna, wir haben ganz, ganz viele spannende Aspekte beleuchtet. Mir hat es große Freude gemacht. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon einen ganzen Moment unterwegs. Deswegen packe ich den Rest meiner Fragen mal in die Liste für einen späteren Zeitpunkt und sage an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für den Austausch und deine Zeit. Mir hat es große Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Vielen Dank. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
Das freut mich. Danke dir. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com/newsletter. Und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com/jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.